Nuno meinte gerade hier auf Identica, er will unser Radio-Talks auf Englisch haben.
All right. Yeah. Hi everybody, we are doing an English show tonight.
I'm not.
No. Maybe. No. Because we are German guys and that's why we don't make English talking in the radio.
Exactly.
Exactly.
If you talk German, the German can understand. If you talk English, nobody can understand.
Right. You are so right, my dear.
Yes.
Man braucht einen Drummer-Button. Ja, ja.
Was ist das? Was ist das? Klick-Link?
Drummer-Button. Das haben Holgi und Tim letztens in irgendeiner Sendung gebracht.
Ach, dann habe ich doch neulich schon als...
Boah, wollt ihr es nochmal hören?
Nee, ich habe den...
Sehr geil.
Drummer-Button. Ja, da gibt es auch Variationen. Ich habe irgendwie den
Echt? Tusch. Hier ist nur einen Button.
Ja, ja, es gibt andere Webseiten. Da gibt's
dann irgendwie den, wow, einen Button pro Webseite mit einem Sound.
Ja. Den Headshot. Nee, den nicht heißt Headshot, das war was anderes. Wie heißt es nochmal?
Rimshot. Hier lernt man fürs Leben. Frank, ich will es gar nicht wissen.
Rimshot.
Mach mal
Rimshot. Halt das ist Musik, sage ich mal, was ihr wieder denkt.
Okay, ja, lieber nicht.
Das ist, wenn man auf die Hi-Hat so oben drauf haut.
Ah, auf den Rand.
Auf den Rand, genau, das ist Rimshot.
Okay. Ach komm. Was für ein Button? Den Nu-Com-Button?
Ja. Auch das noch.
Gibt's was zu feiern? Ja, wir feiern nach dem Geburtstag von Frederik.
Was? Na, das lassen wir mal ganz schnell bleiben. Aber darum habe ich ja Kuchen mitgebracht.
Alles gut zum Geburtstag.
Nachträglich.
Genau,
nachträglich. Oje, oje. Das hat auch hier im Weltnetz nichts zu suchen.
Wir wissen ja immer noch nicht, wann du Geburtstag hast.
Gut so. Sonst wird meine Identität sicher geklaut. Da habe ich gerade was in der Zeit zu gelesen. War sehr spannend.
Deswegen sollst du ja Grundrauschen dazu fügen, dass du über mal ein anderes Geburtsdatum eingibst. Ja.
Darfst niemand erzählen, wann du Geburtstag hast? Sonst wirst du irgendwie...
Ja.
Nee, du könntest auf jeder Plattform ein anderes Geburtsdatum eingeben. Und so wissen nur deine engsten Freunde, wann du wirklich Geburtstag hast.
Oder meine engsten Freunde kommen auch durcheinander, was durchaus auch lustig wäre.
Hast du mehrfach Geschenke?
Ja. Ist gut. Dann weißt du gleich, aus welchem sozialen Netzwerk sie ihre Daten beziehen.
Ja.
Wann sie dir gratulieren.
Ich kenne Leute, die überall unterschiedlichen Rechtschreibfehler in die Adresse einbauen, um zu sehen, über welche Wege Schneckenpost-Spam kommt dann tatsächlich. Genau.
Kenne ich. Das habe ich auch ab und zu schon gemacht. So, gut, sollen wir anfangen?
Mhm.
Du kaust noch?
Ja.
Sollen wir warten, bis du aufgekaut hast und dann anfangen?
Okay, jetzt.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz, Ausgabe 93. Heute mit Frank.
Guten Tag.
Und mit Frederik. Hallo.
Hi, ich freue mich hier zu sein. Ja,
ja,
schönen Dank für die Einladung.
Ich mich auch übrigens.
Du dich auch. Hm? Okay, aber Frederik, kennen die Zuhörer vielleicht nicht dich? Du bist ja schon altes Eisen hier.
Darf mich trotzdem freuen, oder nicht?
Du darfst dich trotzdem freuen.
Aber nicht vorstellen.
Aber nicht vorstellen, aber Frederik darf sich vorstellen.
Ich darf mich vorstellen.
Was machst du? So.
Was mache ich so?
Wenn du hier nicht Radio machst.
Ich sitze hier gerade und genau, grinse Ingo an. Ansonsten bin ich im KDE-Projekt ein bisschen aktiv. Hab da einen Vokabeltrainer, den ich betreue, Palais. Und in letzter Zeit habe ich recht viel Zeit damit zugebracht, das Get Hot New Stuff Framework zu überarbeiten so ein bisschen. Und ich denke, da kommen wir aber auch später nochmal zu.
Ja, genau.
Ja, hallo erstmal.
Da sind auch schon die Themen für heute so ein bisschen festgelegt. Wir werden ein bisschen über KDE, wir sind heute ein bisschen KDE-lastig, also dadurch, dass hier zwei KDEler irgendwie rumgehen. Und
du eigentlich ja drei eigentlich so?
Ja, also eigentlich, zumindest haben wir drei Laptops und auf allen läuft KDE. Also können wir heute da qualifizierte Antwort geben. Außerdem versuchen wir ein bisschen über App-Stores für allgemein und im Besonderen für Linux zu reden und über das neue tolle Betriebssystem namens Migo, was für mobile Plattformen ja sich so etabliert hat. Und weil da haben sich Intel und Nokia zusammengetan und haben so ein neues, tolles System aufgetan. Und das ist auch so das, was wir heute eigentlich besprechen. Wir lassen mal die News so ein bisschen weg und ich würde sagen, wir steigen gleich in dieses große Thema Migo ein und versuchen das mal so ein bisschen zu klären, weil das ist so aus meiner Sicht das Interessanteste, was in der letzten Woche passiert ist. Also klar, da gab es viele, viele Vorstellungen von irgendwelchen Handys und die ganze mobile Welt hat sich in Barcelona getroffen und hat da sich selber gefeiert und kamen so einige interessante Sachen raus, aber das Interessanteste für uns ist wahrscheinlich Migo.
Jetzt bin ich total überrascht, weil ich dachte, wir reden jetzt die ganze Zeit über neue Windows Mobile 7.
Das heißt jetzt nicht mehr Windows Mobile 7. Du bist verdammt falsch informiert.
Bin ich in der falschen Sendung.
Du bist schon in der richtigen Sendung, aber du bist falsch informiert, weil das heißt nicht mehr Windows Mobile 7.
Ach so.
Das heißt jetzt Windows Phone 7.
Ach so.
Wow. Und hat nichts mehr mit dem alten Windows 7 zu tun. Die schmeißen alles über Bord. Es ist nicht abwärtskompatibel. Ah. Und ja. Und da willst du drüber reden.
Nein, das auch war jetzt eigentlich nur so ein Spaß, wo du jetzt nicht drauf eingestiegen bist. Ja. Aber egal.
Egal. Gut, also dann reden wir nicht über Windows Phone 7. Soll auch ganz toll sein. Und,
schade, super. Ich weiß gar nichts drüber.
Ihr könnt ja, das tut mir, glaube ich, nicht Not.
Ja. Das eine Totgeburt, hoffe ich mal.
Das ist dieses System, was demnächst keiner mehr kennen wird.
Ich glaube, das sind so die einzigen, die dann noch so mit Softwarelizenzen Geld verdienen wollen. Ich weiß nicht, ob das dann so gut klappt noch in der Zukunft.
Stimmt, Symbian ist Open Source.
Alles quasi frei. Also zumindest im Sonst.
Apple,
naja, nee, gut, die zahlen Apple sich selbst ja auch keine Softwarelizenzen.
Ja, genau, Apple ist ja irgendwie selber geschlossen in sich. Von daher.
Aber Apple lässt Entwickler, die für die Apple-Plattform schreiben, ganz schön tief in die Tasche greifen.
Ja, alle, die da dranhängen, bluten halt ziemlich heftig. Aber das haben sie sich ja selber dann so zuzuschreiben. Man kann ja dann auch für andere Systeme entwickeln. Wenn man eine tolle Idee hat, kann man sie ja auf alle Plattformen bringen. Oder auf die wichtigsten, sagen wir so, auf Android, vielleicht Migo, vielleicht Symbian und dann weiß ich nicht. Manche lassen ja auch irgendeine Plattform weg.
Tja.
Aber die meisten Sachen werden jetzt zumindest für Android und iPhone immer entwickelt. Mhm. Über Windows Mobile weiß ich nicht, ob da überhaupt noch einer drüber spricht. Nächste Zeit.
Ja, sollen wir mal ein bisschen erzählen, was Migo überhaupt so ist.
Genau.
Also, weil, bevor wir jetzt voll in die tiefen Detaildiskussionen einsteigen, was da bestimmt in 5 Sekunden schon passiert ist, kurz, was es überhaupt ist.
Soll ich das erklären oder willst du?
Ach, ist mir egal.
Nee, mach du mal.
Verdammt.
Sag mal, okay. Was ist Migo?
Ja. Naja, also, wie weit vorne fängt man jetzt an? Jetzt haben sich ja einige Firmen, die so im Mobilsektor unterwegs sind, in den letzten Jahren gedacht, sie brauchen dort mal ein neues, richtig gutes Betriebssystem für ihre Mobiltelefone, weil so diese alten Embedded, keine Ahnung, Echtzeit irgendwie Mini-Betriebssysteme, die machen es irgendwie nicht mehr so. Und da ist ja Linux ganz hoch im Kurs. Und da haben jetzt einige Firmen eigene Linux-Betriebssysteme gestartet. Also Nokia hat gesagt, wir machen jetzt Memo. Dann hat Intel gesagt, die sind jetzt zwar nicht so sehr auf dem Handymarkt ausgerichtet, aber auf Tablet und Netbook-PCs haben sie gesagt, wir machen Moblin und ja, Google Palm. Macht Palm macht die WebOS und Google macht die Android und
dann haben wir noch die Limo Foundation,
genau,
die macht auch so ein, die bringt jetzt Limo 3 auch raus, haben sie irgendwie angekündigt.
Genau.
Das ist aber so auch so eher so ein geschlossener Kreis, der das irgendwie ziemlich hinter verschlossenen Türen und kommerziell macht, während Android, also Google oder die Open Headset Alliance mit Android, das ja schon zum großen Teil, sagen wir mal so, offen macht. Und
das Problem bei Android ist, dass auch vieles hinter geschlossenen Türen entwickelt wird und dann als fertiges Produkt zwar irgendwie offen ist, aber es ist verdammt schwer, glaube ich, Einfluss darauf zu nehmen, auf die Entwicklung selbst.
Aber jetzt nochmal kurz zu Migo. Also das eigentlich Überraschende ist jetzt war es zumindest für mich und ich glaube für viele andere auch, dass tatsächlich jetzt zwei große Konzerne über den eigenen Schatten gesprungen sind und gesagt haben, jetzt machen wir mal nicht jeder sein eigenes Ding, sondern vielleicht ist es ja ganz sinnvoll, wenn wir das zusammen machen. Und eigentlich sind es ja sogar drei Partner, weil die haben die Linux Foundation auch noch dabei, weil sie gesagt haben, das wollen wir jetzt auch noch so richtig, richtig frei machen. Also zumindest so nach meiner Ansicht gibt es also verschiedene Grade von freier Software. Ich meine, Android, wie Frederik gerade schon gesagt hat, ist natürlich auch, ich glaube, Apache License oder sowas, ist auch freie Software.
Und auch viele Firmen, das kann man denen ja nicht vorwerfen.
Genau, aber das Entwicklungsmodell ist natürlich überhaupt nicht frei. Also das wird komplett in-house entwickelt und irgendwann so als TAR-File rausgeworfen und dann kann man es halt benutzen und man kann es lassen.
Genau. Und umstritten ist ja auch, dass da der Kernel letzten Endes ganz schön weit weggeforkt ist inzwischen vom Upstream-Linux-Kernel.
Genau. Und die Sachen ja auch nicht zurückgepflegt werden.
Ja, man muss Google ja zugutehalten, dass sie überhaupt ein gewisses Interesse daran haben, das zurückfließen zu lassen, die Patches, und auch tatsächlich mit Upstream so zum gewissen Grad arbeiten. Es gibt ja auch viele Embedded-Gerätehersteller und ähnliches, die den Kernel patchen und gar nicht sowas überhaupt machen. Ja.
Zum Beispiel Palm mit WebOS, da ist auch der Kernel GPL, aber ansonsten halt alles ringsrum nicht. Mhm. Dann gibt es ja auch noch so...
Was ist eigentlich mit diesem Buddha? Das gibt es auch irgendwie.
Buddha gibt es ja noch nicht wirklich. Das ist von Samsung.
Wird das ein Linux oder was anderes?
Es wird wahrscheinlich ein Linux und es wird eine offene Plattform, aber sicher keine im Sinne von Open Source, sondern hier hast du ein SDK und mach was du willst damit. Es wird wahrscheinlich auf einem Linux-Kern aufsetzen, aber das ist noch nicht so richtig raus. Also wir haben das ja erst vor kurzem angekündigt. Aber dann gibt es noch zum Beispiel von... Was ist das von Monta Vista? Dieses Mobi-Linux, was auch so ein bisschen kommerziell, aber auch ein bisschen Open Source ist. Und darauf setzen auch viele Geräte auf, die sagen irgendwie, habe ich das gerade irgendwo da, dass 30 Millionen Geräte oder so mit dieser, 35 Millionen Geräte mit dieser Plattform laufen. Und auch Motorola hat vor einiger Zeit mal eine eigene Moto Magic Distribution gebaut, die auf dieses Mobi Linux aufsetzt von diesem Monta Vista. Steckt in einigen Embedded-Geräten drin.
Gut, aber ich meine, wenn man jetzt ehrlich ist, sind das natürlich jetzt alles totale Mini-Nischen-Projekte.
Ja.
Und das Faszinierende jetzt hier an diesem Announcement, dass wirklich zwei Riesen-Player sozusagen jetzt sagen, wir machen das zusammen, wir machen es nach richtig Open-Source-Fashion und arbeiten mit der Community zusammen. Und ich meine, Nokia ist nach wie vor Marktführer und also im Handysektor, in der Anzahl der Geräte und in anderen Bereichen auch. Und Intel ist Marktführer im Chip-Bereich. Mhm. Das heißt, da ist schon eine riesige Marktmacht dahinter. LG hat bereits angekündigt, dass sie auch ein Gerät jetzt rausbringen auf Basis von dem neuen System. Das heißt, das ist jetzt irgendwie eine ganz andere Größenordnung, finde ich. Also da wird sich richtig was tun demnächst.
Das hier im Chat gerade noch ein interessanter Kommentar zu Intel. Intel hat bisher natürlich keinen Prozessor, der so richtig, richtig telefonkompatibel ist.
Ja.
Es ist aber insofern auch eine Möglichkeit, dass ja Moblin, was mit in das Mego reinfließt, bisher für Netbooks gedacht ist, für die Atom-Prozessoren. Und da verschwimmen ja auch immer mehr die Grenzen zwischen den ganzen Devices.
Genau, da gibt es ja diese Smartbooks, die jetzt irgendwie so zwischen Smartphones und Netbooks angesiedelt sind.
Die auch so teilweise so sind, wo man mal einen Teil rausnehmen kann. Habt ihr das gesehen?
Da ja, ganz skurril.
Da hast du irgendwie einen richtigen Laptop und dann kannst du irgendwie den Deckel abnehmen und hast dann nochmal einen Rechner mit ARM.
Ja, das wurde jetzt auf der CES angekündigt. Das ist eigentlich ein Laptop mit irgendwie Intel-Prozessor, wo dann auch irgendwie Windows läuft, glaube ich, drauf.
Ja, und dann
kannst du das Display wegreißen und da läuft dann ein Linux drauf. Auf ARM, genau. Und irgendwie haben die noch sowas eingebaut, dass dann so die offenen Tabs im Browser, das wird dann so rüber transferiert, wenn du es gerade abreißt. Aber es ist doch total skurril. Wow. Ich meine, wenn so ein Linux und so ein ARM gut genug ist für so ein Gerät, wie wir alle finden, glaube ich, dann kann man es doch gleich für alles benutzen. Ich weiß nicht, warum das dann noch so ein Windows und beides zusammen. Und, naja, egal.
Ja, aber es könnte auch so ein bisschen ein Problem sein für dieses Mego, dass Intel natürlich eher darauf fixiert ist, seine x86 oder eventuell bauen sie ja nochmal eigene mobile Prozessoren, Atom und sowas, darauf eher fixiert ist und die Sachen für ARM später rauskommen oder langsamer entwickelt werden oder sowas.
Naja, aber ich meine, das ist ein Linux. Ich glaube, das soll jetzt Fedora-Basis sein. Das soll jetzt irgendwie also das Memo ist ja irgendwie Debian und eventuell, ist ja egal. Letztendlich ein Standard-Linux-System und obendrauf ist dann eine GUI, die mit Qt programmiert ist. Und Qt läuft ja auch auf Mac, Windows, Linux, Desktop-System und auf Mobilsystemen, auf Symbian und auf Memo und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ein Problem ist, dass es auf Intel-Prozessoren und auf ARM funktionieren soll. Also ist ja eigentlich alles schon vorhanden, schon alles portiert.
Ja, das denke ich auch, zumal Nokia da beteiligt ist und in nächster Zeit auf jeden Fall ARM da noch die Prozessoren der Wahl sind. Aber interessant, was du gerade schon angesprochen hast mit den Basisdistributionen, ob das jetzt Debian oder irgendwas Fedora-artiges ist.
Na, es ist auf jeden Fall kein Debian mehr.
Also richtig, es ist jetzt definitiv entschieden, dass es RPM wird.
Mm.
Ja. Und ja, es ist interessant, dass also der Großteil der Diskussion in der Community scheint erstmal gewesen zu sein, Debian versus RPM. Und
ja.
Ich hatte das, also ich kenne mich leider bei Moblin gar nicht aus, aber ich habe das Gefühl, dass die Memo-Leute ein bisschen involvierter sind, dass da mehr Community vorhanden ist und deshalb auch ein recht großer Aufschrei war, von wegen, ich habe gerade Debian-Packaging einigermaßen gelernt, jetzt soll ich diesen anderen Kram lernen.
Vor allem, weil ja RPM auch lange Zeit nicht wirklich weiterentwickelt wurde, beziehungsweise in irgendwie jeder Distributor hat sein eigenes RPM gebastelt und es gab kein Standard-RPM und die sind alle verschieden und von daher hinkt halt RPM in Sachen Geschwindigkeit und sowas auch Debian-Format hinterher.
Also meine, die Befürchtung, wo ich bei diesem ganzen Projekt so ein bisschen habe, die Bedenken, also woran das Ganze aus meiner Ansicht nach eigentlich nur scheitern könnte, ist, wenn jetzt zu viele Köche den Brei verderben. Also wenn jetzt wirklich da irgendwelche Grabenkämpfe losgehen und sagen, jetzt wir wollen RPM, wir wollen Deb-Pakete, wir wollen irgendwie Clutter, GTK, Qt, wir wollen irgendwie 5 verschiedene Audio-Server. Und wenn dann irgendein Kompromiss ist, wir nehmen einfach alles. Also das kommt ja manchmal vor bei so Linux-Distributionen, dass dann irgendwie so alles reinkommt und dass es dann wieder so ein Monster gibt und nicht wirklich effizient und nicht wirklich auf den Punkt entwickelt ist.
Also ich meine, GTK Glatter wird auf jeden Fall eine Zeit lang drin bleiben, einfach aus Legacy-Gründen, weil bei Moblin ist es drin und wurde es eine Zeit lang jetzt benutzt und auch Maemo switcht ja gerade erst auf Qt oder Qt und von daher wird es einfach eine Weile noch drin bleiben. Ich schätze mal, oder ist zu hoffen, dass das Intel und Maemo, und Intel und Nokia da die treibende Kraft sind und das schon irgendwie zusammenhalten. Aber ich fände es trotzdem gut, wenn es so offen wie möglich ist und wenn halt die Community meint, wir bauen da jetzt auch noch Dist rein und das und das und bauen uns eine eigene Distribution, die halt auf unserem Lieblingstelefon läuft, dann muss das auch gehen.
Klar, natürlich.
Ja.
Das wird hier auch gehen.
Und die Sache ist echt, die Moblin-Plattform ist ja noch nicht so alt, da gibt's halt nicht so die große Community, während halt Maemo schon seit 2005 am Start ist, da mittlerweile 30.000 Entwickler auf der Plattform, auf dieser Garage angemeldet sind und es halt auch schon einige Projekte gibt und ja, die fühlen sich jetzt, wenn man das so liest, zum großen Teil vor den Kopf gestoßen, also nicht nur wegen dem Switching auf RPM, sondern einfach, weil man sie da auch nicht vorher ein bisschen informiert hat und ein bisschen, ja.
Das ist natürlich so eine Sache, dass jetzt manche Sachen von Intel und Nokia scheinbar irgendwie entschieden wurden, während andere Sachen, zum Beispiel, was passiert mit dem gerade frisch gewählten Community Council oder dem Community Council, der gewählt werden sollte oder ähnliches für Maemo, da bin ich nicht so auf dem Laufenden. Aber da gibt es wohl so gewisse Institutionen von der Community, in der Community und da wurde bisher eigentlich nur gesagt, naja, mal sehen, was passiert. Während andere Sachen, so absurde Sachen wie das Paketformat halt jetzt festgelegt wurden. Gründe für Entscheidung für RPM steht hier gerade im Chat, ob wir das wissen. Das ist eine sehr gute Frage.
Also es sieht ja so aus, als würde dadurch, dass es ja RPM ist, dass der größte Teil von Maemo weggeschmissen wird und mehr auf Moblin aufgesetzt wird. Also
meinst du?
Ja.
Also das Basissystem eventuell.
Das Basis.
Also die komplette GUI ist dafür.
Genau. Maemo. Ja, ne, GUI ist halt Qt.
Ja gut, aber auch die ganzen Dinge, die da entwickelt werden mit...
Ja, das weiß ich noch nicht, wie das aussieht. Also jetzt wird erstmal in der nächsten Sache wird die Moblin 2.2 wird in Migo umgenannt, aber auch gleichzeitig die nächste Maemo, Maemo 6, Harterman oder wie die heißt. Die wird irgendwas mit H und Men hin.
Irgendwelche Winde oder sowas sind das, glaube ich, alles, ne?
Ah, okay. Das
Fremantle und so, das sind, ja...
Ah, okay, das wusste ich nicht.
In welcher Sprache? Was ist es?
Keine Ahnung.
Ja, das kann sicher jemand im Chat mal kurz recherchieren.
Genau, mal recherchieren. Wird auch umgenannt in Migo. Aber erstmal aus Marketinggründen. Die zwei haben, glaube ich, noch nicht sehr viel miteinander zu tun. Deswegen
das
ist halt mal.
Genau, das nächste Memo 6, was jetzt auch ein Migo wird, ist noch Debian, also ja. Deb Packaging.
Genau. Da ändert sich noch nicht viel. Das heißt, also da ändert sich an der Stelle, ob das wird wahrscheinlich auch das Migo wird vielleicht sogar noch aufs N900 kommen, aber wie es mit den nächsten aussieht, da gibt es auch gerade keine Aussage. Das ist halt auch so ein bisschen, wo sich so ein Streitpunkt entzündet. Dass Nokia nicht sagt, läuft, wird auf N900 laufen oder nicht.
Ja, Nokia entscheidet sich ja auch nicht dazu, mal endgültig zu sagen, okay, Symbian ist in Zukunft mal vielleicht irgendwie tot und das ist die Zukunft, sondern sagt, ja, Symbian lebt und ist toll und das ist auch eine Option. Also,
ja, weiß ich nicht.
Das
also,
sollte da, vielleicht irgendwann
es kommen. Es gibt ja dieses Software-Strategy-Paper, ja, was jetzt bekannt wurde, genau, was du ja ausgedruckt hast auf Papier. Und da wird beschrieben,
was sie sich so denken.
Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich nachvollziehbar. Also da steht letztendlich drin, dass sie irgendwie hier so ein S40 hier für diese kleinen 20 Euro Feature Phones verwenden wollen. Dann Symbian mit Qt für, was sie jetzt hier Smartphones nennen. Und Memo mit Qt für alles, was oben drüber ist. Also das Migo. Migo natürlich. Den Namen haben wir noch gar nicht gelesen, das müssen wir gleich noch machen.
Oh ja, und das Logo.
Ja, und ehrlich gesagt finde ich das alles nachvollziehbar, weil ich meine, es gibt einfach ganz viele Telefone, und das ist der Löwenanteil von dem, was Nokia verkauft, die irgendwie so Fertigungskosten von irgendwie 5 Euro haben.
Ja, und diese für 20
Und die haben halt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie so ein, noch irgendwie so ein 16-Bit-Prozessor mit ein paar Kilobyte RAM, keine Ahnung, weiß ich nicht, so ganz billige kleine Dinger. Da kannst du jetzt kein Linux-Stack drauf booten. Also das geht irgendwie nicht. Also da kann nicht irgendwie dasselbe OS-Image laufen wie auf einem Netbook. Das geht irgendwie nicht.
Da braucht er auch kein Multitasking und Co.
Und ich kann das schon verstehen, dass man dann verschiedene Betriebssysteme, Kernels hat, aber sagt, aber die GUI, also die Entwicklung für Applikationen, die soll doch bitte irgendwie einigermaßen homogen sein. Und da sagt man halt, man hat nur Qt als einheitliche API und da läuft dann alles drauf. Und was unten drunter ist, kann ja eigentlich egal sein.
Obwohl bei diesen Series 40 auf den ganz kleinen da läuft auch kein Qt,
da kein Qt läuft laufen,
Java ME und maximal.
Aber auf allem anderen.
Und auch auf den S60 ist es wohl nach wie vor nicht der größte Spaß, selbst wenn man Qt benutzt, dafür zu
programmieren.
Aber das muss kommen.
Wird Qt sein. Und das also finde ich ehrlich gesagt schon okay so, dass man sagt, Symbian nimmt man halt noch für die Dinge, wo ich jetzt halt keinen Linux drauf booten will. Was meinst du, Frederik?
Ja, also Low-End-Telefone sind natürlich immer weniger interessant und ich denke mit der Zeit, wenn tatsächlich die Rechenpower immer mehr zunimmt, ist irgendwann wahrscheinlich egal, aber vielleicht ist es tatsächlich jetzt kurzfristig definitiv noch die einzige Wahl dann für Nokia an der Stelle.
Also Symbian ist ja wohl zum Teil grässlich zum dafür entwickeln, hört man auch an allen Stellen.
Ja, aber wenn man nicht Qt nimmt, dann ja.
Aber dann gar nicht mehr notwendig. Also das finde ich eigentlich
das Schlaue. Ja, das Ding ist halt, dass du mit Qt immer noch, momentan brauchst du noch alle möglichen Hacks und es macht immer noch keinen Spaß,
was ich gehört habe.
Aber ich denke auch, da sicher die Zukunft wird einiges bringen.
Also Symbian ist ja jetzt seit vorletzter Woche oder sowas komplett Open Source und mit Symbian 3, was Nokia, glaube ich, keine Ahnung, wie sie es nennen, die nennen ja Symbian 2 oder 3 in der Series 60. Das ist ja auch so, du weißt nicht, welches jetzt eigentlich was ist bei Symbian, das sollte man vielleicht auch mal irgendwie...
Das stimmt, da habe ich auch keine Idee.
Ich glaube, Series 40 und 60 sind ja die GUIs obendrauf.
Ja, ja, Series 40 hat mit Symbian gar nichts zu tun.
Und Symbian ist ja eigentlich der Kernel. Aber es gab ja früher, diese Sony Ericsson Symbian-Telefone, die hatten dann keinen S60, sondern UIQ, genau. Das heißt, eine andere GUI auf demselben Kernel. Glaube ich. So richtig weiß es ja keiner.
Den ganzen anderen Klarer, das gibt es ja auch gar nicht mehr so richtig.
Okay, wir stehen zu unserem leichten Unwissen hier an der Stelle.
Ach so, ja, genau. Nee, das ist nochmal anders. Der Kernel heißt nämlich, da sind sie nämlich schon bei 9. Oh. Aber ihr Symbian nennen sie gerade Symbian 3 oder jetzt kommt Symbian 4 bald raus oder sowas. Und die Plattform heißt dann S60. So, und jetzt blickt's keiner mehr. Stimmt. Also das ist so, what? Was ist da eigentlich was? Also Symbian, ja. Weil das N97 läuft zum Beispiel mit Symbian Kernel wahrscheinlich 9.4.
Irgendwann gab es ja auch noch so ein S80 oder S90.
Ja.
Das lief dann auf den Communicator-Telefon von Nokia. Aber ist wohl irgendwie tot.
Ja, whatever. Das ist zum Beispiel Symbian Version 7 gewesen hier.
Naja.
Schwierig, also das blickt keiner. Symbian, keine Ahnung.
Gut, aber Symbian ist ja eigentlich auch gar nicht so ganz Thema der Sendung. Wir wollten ja jetzt mal noch Migo ein bisschen diskutieren. Wobei, ich muss sagen, ja, Migo ist halt noch so wenig definiert, dass man es gar nicht so ganz sagen kann, was jetzt wirklich Sache ist, wie es Community-mäßig wird. Ich hoffe ja, dass tatsächlich die Leute, die auf der Memo-Plattform aktiv sind, einfach da vernünftig mit rüber genommen werden und auch gut Einfluss haben und dass das ganze Projekt offen weiterläuft. Bei Memo ist ja zum Beispiel relativ einfach, glaube ich, jetzt Pakete zumindest in dieses Extra Devil Repository reinzubekommen und auch mit vertretbarem Aufwand für Normalsterbliche möglich, halt diese Pakete weiter irgendwie zu kriegen in Testing und dann irgendwann in die wirkliche Distribution.
Mhm. Ja, ist genau so. Also, man muss sich nur auf dieser Garage anmelden, muss dann ein Projekt einstellen, dann guckt vielleicht nochmal jemand drüber und dann ist man auch schon in einem der Repositories drin. Und wenn die Leute das angeschaltet haben, kann man die Applikation auch gleich darüber runterladen und auf seinem Telefon betreiben oder seinem Mobile Computer, wie Nokia ja diese N900-Teile nennt.
Ah. Ja, ich meine, was ich schätzen gelernt habe, ist ja echt das Multitasking, das ist schon angenehm.
Ja.
Zu Anfang habe ich mich ein bisschen erschrocken, wenn ich an dem Ding rumgespielt habe und das klingelte auf einmal und der Bildschirm wurde schwarz, weil mich doch jemand angerufen hat. Das war in meiner Wahrnehmung zu Anfang nicht so da, dass es doch telefonieren kann, auch das Ding. Das ist ja auch der große Fortschritt gegenüber dem 810, finde ich. Und
gut, Telefon ist mir jetzt nicht mehr wichtig, aber überall online sein.
Ja, genau.
Nicht mehr immer auf das nächste WLAN zu warten, was irgendwo offen ist, sondern halt jederzeit online gehen zu können,
wenn es richtig ist. Genau, weil irgendwann hast du sowieso VoIP irgendwie.
Ja, und es ist wesentlich kleiner. Genau,
genau, wir haben beide gerade den Vergleich hier einfach mal, weil wir uns neulich drüber unterhalten hatten, das 810.
Mit, ah ja.
Genau, und das ist schon doch im Vergleich nochmal um einiges
ein bisschen ein Brett.
Größer, wobei da ist es ein bisschen dünner immerhin.
Ja.
Also richtig taschenkompatibel ist das N900 ja auch noch nicht.
Ja, aber es geht, finde ich.
Genau, man kann es aushalten.
Also ich meine, das Display ist genauso groß, also von der Auflösung auf jeden Fall und naja, ist ein bisschen
ja, schmaler. Ja, die Diagonale ist schon kleiner, aber...
Ja, aber die Auflösung ist dieselbe.
Richtig.
Ich habe gerade so ein Paper drüber geschrieben, ich muss es mal veröffentlichen, dann kann man das auch alles sehen. Da habe ich mir auch die ganzen Betriebssysteme mal angeguckt, die es so gibt und ist schon ganz spannend, auch die, die es mittlerweile nicht geschafft haben, so Qt Extended.
Was ja und Jambi.
OpenMoko. Die ja irgendwie leider weg sind. Ich meine, das N900, wir haben ja vor einiger Zeit schon mal ausführlich drüber geredet, also wo da die positiven und negativen Sachen sind. Wie gesagt, ob da Migo draufkommt, müssen wir noch abwarten. Und klar, und das, was du gerade gesagt hast mit der Community, das finde ich besonders wichtig. Also die Plattform die steht und fällt einfach mit dem, wie wird es von der Community angenommen und wie viele gute Applikationen wird es da drauf geben. Ja. Wenn da die Top-Weltmarktführer dahinter stehen, wenn das nicht von den Entwicklern angenommen wird, wenn die nicht anfangen, ihre super Ideen auf dieses Telefon zu bringen und wenn der User sich aus den ganzen Sachen das raussuchen kann, was für ihn passt, also Spiele, da gibt es ja auf dem N900 gibt es ja mittlerweile ein paar tolle Spiele, auch teilweise kommerzielle. Ja, klar, kann man drüber streiten, wie über alles. Aber ich meine, gibt es und auch alle anderen Applikationen, die man halt so oder die Leute irgendwie brauchen können, die müssen halt da drauf. Und da war eigentlich diese Maemo-Plattform meiner Meinung nach auf einem guten Weg. Und das bricht jetzt ein bisschen.
Also weiß ich gar nicht, weil, also wenn du eine Anwendung dafür entwickelst, ist in erster Linie ja cute.
Vielleicht ja, ein bisschen, aber noch nicht.
Ja, okay, gut. Gut. Mhm. Mainbow 6 dann, sage ich jetzt mal, was es ja so nicht gibt. Aber ja, im Prinzip die ganzen neuen Applikationen sind ja cute im Endeffekt.
Also auch die meisten Applikationen, die du zurzeit da runterladen kannst, sind nicht
cute. Ja, aber die genau, neuen bisher meine ich jetzt. Ist es GTK und Clutter und hoffen wir mal, dass die Kompatibilität auch brauchbar erhalten bleibt noch für eine ganze Weile und auch mit in das MIGO wirklich mit rübergenommen wird, dass die GNOME und GTK-Community da nicht allzu sehr vor den Kopf gestoßen wird. Ich denke, das ist schon wichtig, einfach auch da ein bisschen weiter zu übergreifender und nicht nur auf ein Toolkit festgelegt, komplett das zu machen. Es ist zwar irgendwie gut, sicherlich ein Toolkit dann vorzugeben als Standard, aber ich denke, der Aufwand, das andere Toolkit zu unterstützen, ist nicht so groß, dass man es nicht irgendwie rechtfertigen kann.
Ist ja genauso in dem Strategie-Paper da von Nokia auch genauso beschrieben, dass eben GTK und Clutter eben Teil der Plattform sein werden.
Mal sehen, aber, wie weit das tatsächlich dann auch so wird. Ja.
Aber die, ja, davon gehe ich schon aus. Aber letztendlich ein Standard-Toolkit eben Qt ist, was dann eben halt diese ganzen Portabilitätsvorteile hat und überall läuft. Das finde ich schon
ziemlich gut. Ja, man merkt, dass Qt gepusht wird. Jetzt mit dem nächsten Firmware-Upgrade kommt dann Qt 4.6 tatsächlich mit Declarative UI. Ja. Damit habe ich die letzten Tage mal ein ganz bisschen rumgespielt und zum Beispiel dieses Same Game ist das Standardbeispiel, was komplett darin geschrieben ist, in diesem QML. Ich weiß nicht, wie weit sich die Leute damit auskennen. Ist das was man erklären sollte kurz?
Ja, oder? QML soll das schon erklären.
Also es ist ein, genau, Nokia, seitdem Nokia Trolltech und Qt gekauft hat, hat halt ziemlich stark gepusht in Richtung Mobilzeugs und alternative grafische Oberflächen. Dazu gehört dieses Qt Graphics View und jetzt noch weiter neuer, darauf basierend eine deklarative Sprache, wo ich in etwas JavaScript-artigem halt meine Bedienoberfläche zusammenstellen kann und die auch sozusagen gleich skripten kann. Und da kann man komplett in dieser Sprache also auch irgendwelche Spiele schreiben und ich kann sehr einfach Animationen für irgendwelche Elemente definieren und ähnliches. Und die simpelsten Sachen sind halt, ja, zeichne mir ein Rechteck oder sowas und das sind 3-4 Zeilen Code, wenn überhaupt. Und dadurch, dass diese Animationen und alles da gleich mit eingebaut sind, ist es wirklich angenehm, damit schnell irgendwie ein bisschen Bling zu machen. Und da habe ich jetzt halt mal rumexperimentiert mit dem Qt 4.6 auf dem N900 und das Spannendste für mich sind ja diese nette Spielerei, Beschleunigungssensoren und die in Qt einfach auszulesen per D-Bus. Da muss man Nokia ja auch einen großen Pluspunkt geben, dass sie einfach diese Standardtechnologien benutzen, D-Bus zum Beispiel, ja, was sowohl von KDE wie auch GNOME jetzt auf dem Desktop wirklich eingesetzt wird. Und darüber ist es wirklich einfach, also wieder 2-3 Zeilen Code, um die Sensoren auszulesen. Da muss man vielleicht noch einen Arcus Tangens da irgendwie mit reinmixen und hat dann tatsächlich die Neigung vom Gerät. Und ich habe jetzt, naja, wahrscheinlich schon 4 Stunden da reingesteckt, aber jetzt habe ich einen Smiley, der immer nach unten fällt auf dem Telefonbildschirm. Und bin natürlich wahnsinnig stolz darauf. So, die ersten Experimente und ich muss sagen, das macht schon Spaß, das zu entwickeln da.
Ja, ist halt die Frage, wie es jetzt bei MIGO sein wird. Also man kann da echt nur hoffen, dass das auch zum großen Teil auf diesen Standardkomponenten aufsetzt. Sieht zum Zeit danach aus, aber man weiß es ja nicht. Also wie du richtig gesagt hast, bei Maemo ist es auf jeden Fall zurzeit der Fall. Da läuft ja auch ein X-Server drauf, was du halt bei einem Android zum Beispiel auch nicht hast. Da hast du den Kernel, der irgendwie angepasst ist auf Mobile und dann hast du dann Java-Welt und der Rest hat irgendwie nichts mit einem Linux zu tun. Ja, während die Maemo-Geräte schon alles oder die meisten Sachen, die man halt so von einem Desktop-Linux kennt, auch hat. Bloß die UI sieht halt anders aus. Und da ist halt auch die Frage, wie sich das jetzt in MIGO entwickeln wird.
Ja, es macht natürlich das Portieren von Desktop-Anwendungen um Welten leichter. Wobei wir natürlich festgestellt haben, jetzt zum Beispiel, also wenn man Standard jetzt als Beispiel KDE-Anwendungen, weil ich das halt einfach auch ausprobiert habe, kompiliert für den ARM und rüber kopiert auf das Gerät, was ohne große Probleme geht. Packaging ist ein bisschen aufwendiger, aber ist auch recht gut machbar. Dann ist das Ganze nicht wirklich bedienbar, weil man halt Menüs hat und das Ganze ist winzig klein, die Schriften kommen nicht hin. Es ist einfach vom Interface her nicht darauf ausgelegt. Das heißt, da ist definitiv irgendwie jetzt Arbeit zu machen. Und die Frage ist auch, wie weit irgendwelche Communities, sei es KDE oder GNOME, da bereit sind, auch darauf Rücksicht zu nehmen und ihre Bedieninterface-Konzepte zu überdenken. Das ist, finde ich, eine spannende Frage.
Also im Endeffekt musst du an der Stelle, glaube ich, zwei auch schreiben. Also du hast auf der mobilen Plattform einfach völlig andere Anforderungen als auf dem Desktop. Auf dem Desktop hast du so viel Platz und der User kann irgendwie auch ins 10. Untermenü klicken zur Not. Das geht halt auf dem Mobilgerät nicht. Wenn das nicht im ersten Kontextmenü ist, dann macht das keinen Sinn.
Richtig.
Und da muss man einfach die Sachen einfach neu schreiben, aber du kannst halt trotzdem Teile wieder benutzen, was du halt bei einem Android nicht kannst. Also du kannst sagen, pass auf, im Hintergrund, das alles, was passiert, ist dasselbe, das übernehme ich oder keine Ahnung, ich führe es halt zusammen mit meinem Desktop-Programm, aber ich schreibe halt zwei unterschiedliche UIs, denen es halt unterschiedlich
anzeigen. Da merkt man dann halt jetzt, wie wichtig solche Konzepte wie MVC da jetzt sind, dass man dann eben den Frontend-Layer, den Präsentations-Layer eben entsprechend irgendwie abstrahiert und austauschbar macht. Also das macht ja das KDE-Projekt im Plasma-Bereich ja sehr stark, wo man mit so Data Engine, sage ich jetzt mal, die ganze Backend-Logik irgendwie abstrahiert und im Vorder, also die eigentliche Darstellung, dann so ein Widget ist, was dann in der Größe und in der Form auch noch skaliert werden kann, aber was man auch mit ohne großen Aufwand auch neu implementieren kann. Wenn man jetzt sagt, man hat jetzt einfach nur einen ganz winzigen Screen, dann kann man das neu implementieren, aber die ganze Backend-Funktionalität, wenn man jetzt irgendwie mit Nepomuk oder mit Akonadi oder mit irgendwelchen anderen Services machen will, dann das kann man alles portieren. Also das ist eigentlich dann schon ein ganz guter Ansatz so. Also ich denke, im Endeffekt, da stimme ich komplett zu, wird man um zwei verschiedene GUIs dann nicht drum rumkommen, wenn es wirklich gut sein soll. Und die Kunst ist dann eben, das Ganze so von der Architektur zu machen, dass es einfach umzusetzen ist. Ja.
Außerdem bietet Nokia neben Qt oder Qt noch eine Web-Runtime, also einen WRT abgekürzt. Da kann man mit einfachen Mitteln so das, was mit HTML, JavaScript und sowas halt auch Sachen abfragen, auch GPS-Positionen und sowas. Und auch eine sehr einfache Möglichkeit, also das, was ja bei Palm auch so ist, also mit ganz einfachen Mitteln irgendwie was zusammenklickern, wo man halt nicht groß C++ oder irgendwas für kennen
muss. Sozusagen Anwendungen von Webentwicklern geschrieben,
genau.
Die dann aber mehr native aussehen und sich ins eigentliche System besser integrieren, als wenn man tatsächlich Webseiten hat.
Mhm. Genau.
Apropos zum Thema Webseiten, habt ihr schon mal den Firefox Fennec für das N900 angeguckt?
Angeguckt nicht, wir haben nur kurz gesagt, dass es den gibt.
Ich habe den jetzt gerade vor zwei Tagen auch mal installiert, war da auch eher misstrauisch und dachte mir, reicht der Standardbrowser, aber der hat halt so Probleme, dass beim Zoomen zum Beispiel die Schrift bei mir immer durcheinander gerät ein bisschen, die Buchstaben rücken dann manchmal ineinander und solche Sachen.
Der Standardbrowser
jetzt. Der Standardbrowser, und der hat halt leider das Problem, dass er nicht so wirklich das hinkriegt, die Webseite mal so zu skalieren, dass ich sie komfortabel lesen kann. Und bei dem Firefox, der halt intern Fennec heißt, der Mobile Firefox, sind ein paar nette Konzepte. Es gibt die Extensions, die leider, glaube ich, nicht mit dem Standard Firefox kompatibel sind. Aber es gibt ein paar ganz interessante Bedienkonzepte. Da kann ich zum Beispiel mit dem Finger über den Bildschirm wischen und ich habe also die Webseite eigentlich immer Fullscreen und wische nach links, um mir meine Settings und Bookmarks zu verwalten und wische mit dem Finger nach rechts und komme dann in ein kleines Menü, das jeweils an der Seite vom Bildschirm ist, wo ich verschiedene Tabs benutzen kann. Und während ich erst recht misstrauisch war, habe ich dann gedacht, boah, das ist eigentlich doch ganz gut bedienbar und war positiv überrascht. Also das fand ich echt interessant. Und da sieht man wieder, dass die UI tatsächlich vom Desktop halt nicht übertragbar ist, so ohne weiteres.
Ja. Der Fennec läuft, glaube ich, auf Windows Mobile und soll oder läuft schon auf Android.
Aha.
Auch. Also entweder kommt demnächst, also in der Alpha oder Beta ist er auf jeden Fall schon da. Kann man sich auch mal angucken.
Ich möchte nochmal kurz zurück zum Migo nochmal so einen Aspekt nochmal reinbringen in die Diskussion, was mir irgendwie ganz wichtig ist. Und zwar, wenn man so die ganzen Foren und Mailinglisten so ein bisschen durchliest, dann finde ich es fast ein bisschen schade, dass sehr viele Leute da jetzt, sage ich jetzt mal, sich sofort in irgendwelche Details verlieren und was jetzt welche Entscheidung von welcher Library wie entschieden ist. Das ist natürlich total wichtig, aber allgemein muss ich sagen, dass ich total happy bin mit dieser Entwicklung. Also das möchte ich vielleicht auch noch mal kurz unterstreichen, weil es muss einem einfach klar sein, dass wenn das jetzt alles so klappt und wenn da so zwei Riesenfirmen dahinter stehen, dann spricht da einiges dafür, dass wir in den nächsten Jahren einfach eine ganz große Auswahl von Linux-Telefonen kaufen können, die halt im komplett offenen System funktionieren. Also Android, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, ist ja in Teilen auch nicht ganz so das Wahre, weil man nicht wirklich in die Entwicklung eingreifen kann und nicht wirklich so einfach irgendwie was rumpatchen kann. Das geht ja gar nicht so wirklich. Aber sowas wird man in Zukunft haben. Und das ist, also es hat ein Blogger von der Linux Foundation, hat auch sehr, sehr begeistert zu dem Thema gebloggt, dass er das sieht, dass das Ganze dem Thema Linux, sage ich jetzt mal, auf kleinen Geräten, auf Mobiltelefonen, auf Netbooks, einen ähnlichen Schub geben kann, wie damals 2000 IBM, als sie in Linux auf Servern investiert haben. Wo es ja diese bekannte Announcement gab, dass sie eine Milliarde in Linux investiert haben und wo er tatsächlich dann auch Linux auf dem Server eigentlich zum absoluten Durchbruch verholfen hat. Also auch im Firmenbereich. Und ich muss schon sagen, dass ich finde, es eine richtig spannende Entwicklung. Ich glaube, da wird richtig viel passieren, weil diese ganzen Linux-Plattformen, wo wir vorher aufgezählt haben, da gab es im Maximalfall dann mal ein Gerät zu kaufen und noch nicht mal das so richtig in jedem Laden. Also
von Android gibt es natürlich schon mittlerweile Android, sehr viele und
klar,
Android wird auch seinen Markt haben. Also
Android ist quasi das einzige Linux-System, was sozusagen da jetzt mit Migo konkurrieren kann. Aber Android ist natürlich komplett von Google gesteuert. Das ist halt einfach so. Und du kannst ja nicht einfach mal irgendwie einen Patch hinschicken. Also kannst du schon machen.
Und die nehmen auch tatsächlich ein paar Sachen auf.
Ja, wenn sie wollen.
Ja, natürlich.
Also weißt du noch nicht mal genau, an was wir überhaupt momentan entwickeln. Ne? Also das ist ja gar nicht, noch nicht mal das Repository ist offen. Da kommt dann halt irgendwann mal so, wir haben jetzt übrigens Android 2.2 und
das
so sieht's aus. Ja. Also es ist nicht wirklich community-getriebene freie Software, ist es einfach nicht. Und es könnte sie jetzt zum ersten Mal sein, auf Telefonen, die man im Mediamarkt, im Saturn, überall in Zukunft wird kaufen können. Das finde ich schon eine echt tolle Entwicklung.
Wenn sie es dann wirklich richtig so machen. Also
ja, aber der Weg ist so eingeschlagen und das finde ich echt fantastisch und das wollte ich jetzt nochmal betonen, weil wir die Open-Source-Szene ja manchmal dazu neigt, dann meine Dinge auch vielleicht sehr kritisch zu sehen, was ja auch wichtig ist. Aber ich wollte es nochmal betonen, dass es echt für Linux, glaube ich, eine sehr spannende Entwicklung ist.
Ja, also gebe ich dir recht. Und aus Nokia-Sicht, vorher war halt die Maemo-Plattform auch eigentlich nur Nokia und man hat gedacht, da wird der einzige Hersteller bleiben, der solche Geräte baut, während jetzt mit der Migo-Plattform halt andere Hersteller anfangen werden, auf diese Plattform aufzusetzen. Ja. Also es werden nicht nur Smartphones oder mobile Computer von von Nokia dort geben, sondern halt auch von was weiß ich, von Motorola, LG, irgend sowas, alle anderen halt.
Genau. Das wäre doch toll.
Ja. Und das bringt die Plattform natürlich auch nochmal weiter nach vorne. Und was mir bei diesem Migo aufgefallen ist, da ist halt dieses Marketing relativ gut jetzt, also die Videos und was.
Abgesehen von Logo und Name.
Ja, genau. Also gut, Namen könnte man sich drüber streiten, Logo könnte man sich drüber streiten, aber ich meine, sie haben die Webseite sieht hübsch aus, sie haben tolle Videos da produziert und da wahrscheinlich richtig viel Geld reingesteckt. Also das wirkt an der Stelle professioneller, aber die Sache ist halt die Community, gerade diese große Maemo-Community, die ja schon gewachsen ist und auch so Institutionen wie dieses Community Council, also Leute, die sich mit Nokia verständigen oder wenn Nokia irgendwie Fragen an die Community hat, können sie sich an die wenden und dieser Community Council plant ja auch diesen Maemo Summit, der einmal jährlich stattfindet und sowas. Und die Leute muss man rübernehmen. Und das darf man nicht versauen.
Ja.
Und da haben sie jetzt ein paar Wochen und vielleicht ein paar Monate Zeit. Und das müssen sie hinkriegen.
Genau,
weil das ist kritisch. Sonst haben sie ein extremes Problem und haben verkackt.
Stimmt, absolut, gebe ich dir komplett zu. Und das wäre auch, ehrlich gesagt, wenn man sich das so anschaut in der Vergangenheit, wurde es ja auch öfter verkackt, als dass es geklappt hat von Unternehmen.
Ja.
Aber es ist jetzt hier wirklich die Linux Foundation dabei, was ein bisschen Mut macht, finde ich. Also es scheint scheint tatsächlich komplett offen entwickelt, also soll offen entwickelt werden. Ja. Also nicht nur so ein Marketing, wir machen das auch Open Source.
Klar, also der Stempel der Linux Foundation, sagen wir mal so, ist da schon ein Garant dafür, dass das was wird, aber man kann nur hoffen, auch die Maemo-Plattform, also ich habe gerade mal so eine Karte ja aufgerufen, wie viele doch proprietäre Teile da drin sind. Also das sind einige. Man kann sich das mal im Maemo-Wiki, wenn man Free Maemo sucht, da sind auch Teile drin, wo man denkt, warum sind die eigentlich nicht offen? Also so zum Kalender anzeigen sind da Teile drin, eine Liptime, Teile zum Batterieladen und für Single Sign-On und sowas. Da denkt man echt, hä, das könnte man eigentlich Open Source machen. Macht keinen Sinn. Und da ist halt auch die Frage, wie das jetzt bei der neuen Plattform wird, ob es da auch irgendwelche Teile gibt, die dann doch halt proprietär sind. Also gut, ich meine, ich kann es verstehen beim Mobilfunkteil, ja, okay, das wollen sie schützen, das kann ich auch nachvollziehen, aber alle anderen Teile sollten halt frei sein.
Also was diese ganze Backend-Software angeht, also gerade dieses Baseband, da gibt es wohl ja irgendwelche, also das bekommst du wohl irgendwie von irgendwelchen Institutionen nicht abgenommen, wenn das nicht irgendwie geschützt ist, weil du könntest ja mit Software halt einfach mal kurz die Sendeleistung irgendwie des Handys hochsetzen und solche Dinge machen oder irgendwie die Frequenz einfach mal kurz auf einer anderen Frequenz mal lustig senden. Das ist wohl nicht so einfach möglich, da das irgendwie komplett unsigniert irgendwie zu veröffentlichen. Aber die anderen Dinge, da hast du, also klar, halt irgendwie so Time-Management, Single Sign-On, das klingt jetzt irgendwie eigentlich nach Open Source.
Ja.
Warum sollte man das irgendwie...
Ja, das ist aber auch in der Maemo-Plattform nicht so. Also da sind einige Teile drin, wo man sich halt diese Frage stellt, warum das nicht Open Source ist. Naja, gucken wir mal, wie es auch irgendwelche Fonts...
Ich finde es spannend. Und vielleicht auch nochmal...
Es ist echt ein spannendes Thema und es kann, wenn es ist, wie gesagt, sie haben jetzt die so ein Zeitfenster, wo sie einfach zeigen müssen, dass sie da alle Leute mitnehmen. Wenn es völlig frei ist, dann wird das die Sensation. Und kann halt auch sein, dass es verkacken, dann ist es scheiße. Aber wenn, dann ist das die Sensation, wird Android auf jeden Fall einen Marktanteil abnehmen. Also ich meine, der Marktanteil von Symbian wird zurückgehen, da können sie nicht sehr viel machen. Und das ist auf jeden Fall sowas. Das ist eine offene Plattform. Es macht Spaß, mit dem N900 zu spielen. Also einfach root auf dem Teil zu werden, selbst alles ändern zu können und da richtig Community-betriebene Entwicklung zu machen und das auch zurückzugeben. Und wenn das auf der neuen Plattform auch so ist, dann wird das echt das Ding.
Also im KDE-Bereich sind auf jeden Fall sehr viele Leute, sehr viele Entwickler sehr gespannt auf das Ganze und haben da, glaube ich, Lust mitzumachen. Und bisher hat, also man kann jetzt ja nur von Nokia jetzt mal sprechen, das hat eigentlich ziemlich gut geklappt auch bisher in der Entwicklung. Also die haben ja auch sehr viel jetzt gesponsert im letzten Jahr. Entwicklerkonferenzen wurden gesponsert von denen, Nokia und der Memo-Unit von Nokia im KDE-Bereich. Und jetzt kürzlich haben wir jetzt 10 Geräte geschenkt bekommen, die Entwickler bekommen haben, um drauf zu hacken. Und also da gibt's, die sind da schon, glaube ich, sehr... sehr offene. Und jetzt hoffen wir mal, dass es mit Intel jetzt irgendwie fast noch besser wird.
Ich finde das spannend, dass ihr beide sagt, die Offenheit siegt definitiv. Ich finde das zwar auch super wichtig und das macht das Ganze für Geeks, für Leute wie uns sicherlich super interessant und spannend und viel besser als alle anderen Plattformen. Aber letzten Endes ist die Frage, ob die breite Masse, die Öffentlichkeit nicht doch einfach was will, was funktioniert in Anführungsstrichen, was nicht geekig ist, was ich nicht kaputt machen kann. Wenn ich mir beim N900 angucke, dass die Updates schon wieder mir irgendwie sagen, ja, nicht genug Speicher oder sowas.
Das ist,
solche Sachen machen, also natürlich wird das vielleicht hoffentlich ausgebügelt.
Das N900 ist wirklich für Geeks
wie uns. Aber die Frage ist halt, kann ich das wirklich so vereinheitlichen, so weit dumb down damit betreiben, dass es dann in der breiten Öffentlichkeit ankommt? Ich hoffe sehr stark, dass es funktioniert. Mir selber ist das sehr wichtig. Aber ich finde, da muss man durchaus auch sehr kritisch das Ganze betrachten. Zum Beispiel würde ja sonst keiner das Apple iPad wollen. Und ich glaube aber, dass da vielleicht doch ein gewisser Markt da ist.
Und stimmt schon.
Das ist totales Lockdown. Aber es funktioniert vielleicht einfach. Ich weiß es nicht.
Aber die Frage ist, also erstmal stimme ich dir komplett zu, klar. Aber die Frage ist natürlich auch, was werden denn die Gerätehersteller, was werden die HTCs und die LGs und die Samsungs und die Motorolas zukünftig einfach auch draufpacken auf das Gerät? Das ist ja auch wichtig. Weil von den Endanwender kommt es vielleicht nur auf die nette GUI an und die bekommt man ehrlich gesagt ja mit jedem System irgendwie umgesetzt. Also mehr oder weniger leicht vielleicht, aber irgendwie, das geht ja. Also einen guten Browser gibt es auf jeder Plattform. Aber die Frage ist, was ist natürlich für die ganzen OEMs das Beste? Und da habe ich jetzt kürzlich mal mit so einem relativ hohen Manager von so einem großen Mobilfunkkonzern, möchte jetzt nicht sagen wer, aber mal reden können. Und das war sehr interessant, dass die eigentlich alle sehr, sehr kritisch gegenüber Google sind. Also die finden es zwar super, dass es jetzt hier so Android gibt, was man benutzen kann und was irgendwie State of the Art ist, aber diese Abhängigkeit von Google in den Google Services, und das ist ja total aufwendig, das alles dann rauszupatchen, dann bist du wieder abhängig, kannst du ja nicht das neueste Update anspielen, dann musst du wieder neu patchen. Die sind da sehr, sehr kritisch. Und das sieht man jetzt, also sonst würde ja Nokia und Intel würde ja einfach alle auf Android aufsetzen. Das machen die nicht. Also die wollen was Freies, Unabhängiges.
Mhm. Das ist schon stimmt. So. Das macht mich auch froh, dass es schon tatsächlich Gegenbewegungen gibt. Ja. Aber
das ist nämlich die Chance.
Ja. Ja, und hier kam im Chat von auch die Anmerkung, dass letzten Endes die Anwendungen doch verdammt wichtig sind und irgendwie entscheiden. Und da hoffe ich, dass es tatsächlich einfach Entwickler an das Ganze gut reinläuft, sage ich mal. Aber andererseits ist bisher halt die Infrastruktur so eine Sache. Was ist denn mit diesem Ovi-Store oder so? Gibt es irgendwen, der sich da schon mal was gekauft hat? Vermutlich funktioniert das einigermaßen mit den Symbian-Handys. Auf dem N900 ist das noch wirklich in den Kinderschuhen.
Halt, also oder? Du hast es getestet? Gut, ich habe halt nichts gekauft, aber eine kommerzielle Applikation runtergeladen, du hast dir den Account angelegt, kannst du auch auf dem Gerät direkt machen. Okay. Oder wenn du halt nicht darauf so viel tippen willst, kannst du es auch auf dem Rechner machen, kriegst eine Mail zugeschickt, musst du bestätigen und kannst es danach runterladen und klickst es halt an im Webbrowser und es geht. Oder?
Okay. Ja.
Also das funktionierte gut. Und ich meine, Entwickler können da sich anmelden und Zeug einstellen. Kostet 50 Euro, wenn du dich erstmalig da registrierst. Und dann kannst du anfangen, deine selbst entwickelten Applikationen da reinzustellen. Und das Vertriebsmodell ist genauso wie bei Apple. Also wir geben dir 70% und behalten 30%. Dafür betreiben wir diesen App Store, diesen Ovi Store hier. Also das... Ich habe mich da halt nicht angemeldet, um sowas zu entwickeln oder so. Da weiß ich jetzt nicht, wie gut das funktioniert. Aber ich meine, die sind dabei.
Hoffen wir, dass man mit
dem Update von vorgestern geht definitiv auch kommerzielle Apps und Geld.
Ah, okay.
aber das habe ich halt noch nicht probiert. Also ich habe noch nichts gekauft, aber das geht mit dem allerneuesten Update, was jetzt vorgestern oder so rauskam.
Ja. Hast du da einen Changelog gefunden? Das hat mich ein bisschen irritiert, dass es irgendwie auf dem Memo-Wiki gab es irgendwas, was so ein bisschen nach Changelog aussah, aber was sehr unvollständig war. Und eigentlich weiß man gar nicht, was man mit diesem Update so neu aufs Telefon kriegt, oder?
Ja, beim letzten Update war es jetzt ein bisschen wenig. Bei dem Update davor war es eine richtig lange Liste. Bei dem letzten waren es, glaube ich, auch nicht so viele Sachen, die sie geändert haben. Und ich glaube, Nokia war einfach, die waren auch mit anderen Sachen beschäftigt. Bugfixes. Ja, es waren kleine Bugfixes im Browser, wo sie irgendwas geändert haben und halt dieses Geld, Ovi Store und ich glaube noch so zwei, drei andere kleine Sachen.
Ja, also es gibt natürlich echt eine Menge noch zu verbessern am N900, auch das Navigationszeug und
Apps, aber das habt ihr
sicher alles schon.
Nicht benutzbar.
Ja, aber man merkt, dass es vorangeht und insofern finde ich durchaus eine spannende Sache und Perspektive hoffentlich.
Also es haben jetzt auch einige Firmen jetzt schon Geräte angekündigt, muss man echt sagen. Also,
mit dem
Migo.
Amigos.
Amigos. Und also das N100 darf man, glaube ich, jetzt nicht als Maßstab nehmen. Nee. Also dass jetzt auch gleich so das Terminal sozusagen da gleich vorinstalliert ist, finde ich natürlich super, aber meine Mutter wird sich wundern, was das jetzt für eine
komische... Wichtigste Anwendung, die meiste also Zeit
verbringe gerade. Das ist ein Device für Hacker wie uns. Das ist nicht für Consumer.
Man hat den SSH-Server und Client drauf, was natürlich unglaublich super ist. Ja.
Ja, ich meine, klar, und um jetzt nochmal kurz auf Apple zurückzukommen. Apple, schöne heile Welt, aber wenn du halt, du hast halt diesen Vendor-Login, du bist dann halt gefangen in der Welt, du hast dann halt ja, musst dann das machen, was Apple sagt. Ansonsten hast du halt Pech gehabt. Wenn Apple sagt, die Applikation ist zwar schön, aber wollen wir nicht, dann wollen wir die nicht.
Genau.
Und dann hat die auch keinen Weg, da reinzukommen. Und das ist halt...
Okay, wenn Nokia was nicht im Ovi-Store wollen würde, würde das natürlich auch gehen, aber man kann sie immer noch privat nachinstallieren.
Ja, oder dann ist sie vielleicht nicht im Ovi-Store, sondern im Store von XY, den es auch nebenbei gibt. Also schon von Hause aus wird es ja zwei Stores geben. Das ist auch noch die Frage, wie sie das machen wollen. Na ja, klar, einmal den Intel
App Store. Ach so, das, genau, das wird
und aber... Und einmal den Ovi-Store.
Das habe ich gelesen, dass das Ovi-Zeug da eher zum Intel-Zeug hingeschoben wird. Also Ovi wird dann wohl mehr oder weniger sterben und die Intel-Plattform überleben, wenn ich das richtig interpretiert habe. Aber ich glaube, das ist zu früh,
um es wirklich zu sagen. Das wird im Endeffekt die Entscheidung des OEMs sein, denke ich. Also wenn dann LG so ein Ding baut, dann überlegen
die werden dann wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Storm machen, weil
das ist natürlich interessant.
Es haben, es haben auch mehrere gerade Hersteller von Netzen und so sich irgendwie zusammengetan und wollen da auch irgendwas Eigenes haben. Ich glaube, 27 irgendwie haben sich da auch nochmal zusammengetan und haben gesagt, wir wollen da irgendeinen Standard und so wollen alles darüber machen.
Wie Vodafone und
T-Mobile
und so. Unabhängig haben. Genau.
Genau. Also alle wollen irgendwie einen App-Store.
Genau. Und die Applikationsentwickler wie wir, die haben es in Zukunft gut, weil die können sich nämlich aussuchen.
Ja, oder Ziel ist natürlich in allen zu vertreten zu sein.
Ja.
Ja, vielleicht nochmal kurz, Frederik, ich meine, du hast jetzt ein bisschen damit entwickelt. Und ja, wie fühlt man sich jetzt, oder sagen wir mal, wenn du jetzt ewig lange dafür schon entwickelt hast, schon irgendwie deine dritte Applikation rausgebracht und jetzt kommt da Nokia und Intel und sagt, wird jetzt demnächst alles ganz anders. Sieht jetzt alles anders aus. Wie fühlt man sich denn da so?
Also, ja, ich war ja nie wirklich mit der
Memo-Community
involviert und ich weiß nicht, man hört ja oft immer, diejenigen, die unzufrieden sind, schreien am lautesten.
Das ist immer so,
darum gab es halt auch auf diesem Planet Memo einige Blog-Einträge, so von wegen Migo and Igo oder sowas. das war natürlich ein sehr schöner Titel. aber das war, ja, das sind wohl die Leute, die auch vornherein eher unzufrieden sind. Ich glaube, man muss da noch ein bisschen abwarten und vorsichtig sein. Letzten Endes, wenn das so, wie es jetzt geplant ist, beibehalten wird, ändert sich ja nicht wirklich viel. Ich muss jetzt, okay, RPM statt Debian-Pakete bauen und ansonsten, ich als von Haus aus eher Qt-Programmierer benutze halt nach wie vor mein Qt und denke, dass da für mich letzten Endes sich nichts ändert. Also ich glaube, viele Leute, die da auch eher besonderer sind, werden das erstmal ganz ruhig abwarten. Es gibt ja auch für dieses Memo schon seit jeher den so eine Art Fork, dieses MER, M-E-R, was einfach zum Beispiel die Neuerungen auch aufs N810 bringen will. Und ich glaube, mit solchen Projekten, die einfach da eine gewisse Alternative bieten und so, kann man relativ entspannt sein und es wird irgendwie funktionieren. Also ich glaube nicht, dass die Entwickler große Panik kriegen, sondern viele sind eher neugierig und hoffen da schon auch irgendwie, dass das Ganze sich ein bisschen weiter verbreiten wird und dass es eher eine Chance ist.
Gut, dann müssen wir auch wir müssen einfach abwarten. Wir haben ja schon gesagt, die nächste Zeit wird einfach spannend und dann verfolgen wir diese Plattform mal und gucken mal, was daraus wird. Ich denke, wir wünschen alle das Beste, dass da nicht nur Google und Apple übrig bleiben, sondern dass es da auch andere starke, vor allem Open-Source-Plattformen gibt.
Ja.
Genau, Alternativen, möglichst freie, das ist das Beste.
Genau.
So oder so.
Viele, viele freie Alternativen. Dann würde ich sagen, wir kommen heute zum zweiten großen Thema, was wir so haben, und zwar App Stores. App Stores, wir hatten ja gerade schon ein bisschen drüber geredet, App Stores, auch vor allem für Linux. Da gibt es, also jetzt kam, weiß ich nicht, ob ihr das gelesen habt, vorgestern irgendwie eine Ankündigung, einen Puppy Store zu machen. Also ich habe mir das jetzt auch nicht so genau
angeguckt. Wie hieß das? Personal?
Ja.
Application und so weiter.
Ja, irgend sowas. Das hat ein Student, Chris, wie hieß er nochmal? ich hab die Pressemitteilung doch vorhin noch umgeschickt. Aber ich hab's vergessen. Christian Beuschel. Und der möchte einen Personal Application Installer, kurz PAPI, machen, mit dem Apps über alle möglichen Linuxe auch verkauft werden können. Vor allem Spiele.
Oder auch runtergeladen. Also ich glaube, es muss ja nicht kostenpflichtig sein.
Kann auch runtergeladen.
Kann auch frei sein.
Genau. Mhm. Ja. Hast du dir das genauer angeguckt, Frank?
Ich habe es mir genauer angeguckt, ja. Die Berichte eben gelesen und das Announcement. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen da, also die ersten Reaktionen natürlich in den Foren sind, ja so, für was brauchen wir das? Ich kann doch apt-get install foo machen und dann habe ich es doch auch.
Genau, aber und halt nicht kaufen.
Ja, so. Und der Ansatz ist wohl der, dass es wohl noch so ein paar Dinge gibt, die über apt-get oder was weiß ich was, Zipper irgendwie nicht so wirklich gut lösbar sind und die möchte der mit diesem App Store angehen. Das erste ist wohl, wenn jetzt irgendeine Firma, keine Ahnung, jetzt, was weiß ich, wie heißen die ganzen großen Spielehersteller, ich bin nicht so der Spieler, keine Ahnung, was weiß ich.
Ubisoft.
Blizzard.
Genau.
Ja. Die sind doch cool, oder?
Ja, die sind cool, genau.
StarCraft 2.
Okay. Genau, es heißt irgendwie bald so irgendwann. StarCraft 2 für Linux, gell? Alle freuen sich ganz arg. Ja. Und jetzt soll es irgendwie so einfach quasi runterladen installierbar sein. Das ist natürlich schon so eine Sache, die würde jetzt, ich zitiere immer meine Mutter benutzt gar kein Linux, aber egal. die werden natürlich da total überfordert. Also weil unter Windows lädst du halt irgendwie dein Setup-Exe runter, machst dreimal next und dann ist fertig. Unter Linux ist es halt ein bisschen so eine Sache. Also mit einem normalen Paketmanager geht es erstmal so nicht, es sei denn, es ist ein entsprechendes Repository irgendwie eingebunden. Man kann dann nicht wirklich direkt zahlen, also da müsstest du dann wahrscheinlich irgendeinen License-Key erst über die Webseite kaufen und dann irgendwie dann eintragen, keine Ahnung. Und also mit irgendwie extra Repository eintragen oder wie auch immer das dann funktioniert, oder du lädst irgendwie direkt so ein selbst extrahierendes Ding runter und startest es in deinem User-Verzeichnis und dann ist es aber nicht, dann ist es nur in deinem User-Verzeichnis installiert und irgendwie ist es so ein bisschen doof. Und das soll, glaube ich, damit angegangen werden. Und das Zweite meint er wohl, dass es gut wäre, so einen zentralen Anlaufpunkt zu haben, der distributionsunabhängig ist. Das heißt, momentan hat man ja so als Entwickler so ein bisschen das Problem, da entwickelst du deine tolle Software und dann stellst du die auf SourceForge oder sonst wohin und dann, dann wartest du. Entweder bis irgendwie die netten Distributionen das packagen, weil ganz viele Leute schreien, das will ich haben, oder du machst dir selber die Arbeit und kompilierst es für irgendwie 5 verschiedene Fedora-Versionen, 5 verschiedene SUSE und was weiß ich was für Distributionen und bist dann erstmal ziemlich lange beschäftigt. Oder man stellt in so eine, keine Ahnung, zentrale Webseite irgendwie ein und hat es dann irgendwie gleich für alle gepackaged. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das so die Ideen, die der Mensch hat.
Ja, das ist halt immer so eine Sache. Also im Linux-Umfeld ist, glaube ich, erstmal schwer, Leute zu finden, die zum Zahlen bereit sind überhaupt. Andererseits, wenn Linux weiter Mainstream oder einer breiteren Öffentlichkeit einfach zugänglich wird, ist es natürlich hoffentlich auch eine Sache, die sich dann findet und vielleicht auch legitim ist, einfach zu sagen, für manche Sachen, für diesen Service zahlen wir oder lassen wir die Leute zahlen. Und was mich bei dieser Idee ein bisschen irritiert hat, dass er so auf Emulatoren setzen will. Ich meine, die Idee, dass ich meine Amiga-Spiele von vor 20 Jahren jetzt auf meinem Linux spielen kann, ist zwar irgendwie ganz nett, aber so richtig, richtig aufgeregt bin ich nicht.
Das interessiert auch die neuen Leute, die da hinkommen, nicht wirklich, weil die Amiga-Spiele kennen, die wissen in der Regel auch, wie ich mir einen Emulator installiere und wie ich das Spiel da drauf kriege. Weil die sind halt schon lange dabei.
Aber das ist echt, also das ist so dieses Argument, ich gehe doch alles mit der Kommandozeile und irgendwie ganz schnell.
Nee, ich meine, es geht.
Das ist echt, kann eigentlich nicht so das Argument sein, weil wir wissen, dass wie das geht und wenn wir. Ja,
das stimmt schon.
Also das war jetzt auch, halt das nicht. War auch nur ein Argument gegen, wir versuchen das mit irgendwelchen Emulatoren oder so. Weil die Leute, die diese Spiele kennen, die schon 20 Jahre Computer benutzen, die brauchen das Ding nicht. Und die Leute, die,
ah, und die also Leute, eine gewisse Bequemlichkeit ist trotzdem einfach angenehm. Ja, da bin ich ja inzwischen auch faul. Ich mache auch nicht alles auf der Shell. Ja. Auch wenn ich weiß, das geht bestimmt auf der Shell, wenn ich jetzt nur diese 5 bis 7 Kommandos eintippe. Wenn ich stattdessen eine grafische Anwendung habe, die ich einmal konfiguriere und die dann auf einen Buttonklick das Richtige macht, dann tendiere ich da auch gelegentlich zu. Das finde ich schon auch eine gute Sache, wenn es
schön funktioniert. Und du musst es auch nicht nur geht nicht so schneller, sondern du musst es ja auch erstmal lernen. Ja. Also wenn man jetzt Linux mehr User anziehen will, also
was
die Lernkurve halt, muss ja vielleicht
auch ein bisschen flach sein. Was ich halt jetzt, würde ich nochmal auf das N900 zurückkommen, da gibt es halt viele auch so Emulatoren oder uralte Spiele, die vielleicht irgendwer kriegt dann Herzklopfen und sagt, boah, das Spiel habe ich gespielt, als ich 15 war.
Monkey Island!
Ja, genau. Solche Sachen, das ist zwar irgendwie super, aber ich hatte Probleme, aus diesen Spielen wieder rauszukommen, die Nutzerführung war unglaublich furchtbar. Ich glaube nicht, dass es gegessen ist zu sagen, okay, diese Anwendung, die jetzt irgendwie funktioniert, die kriegen wir jetzt irgendwie damit zwar vielleicht schnell zum Laufen, aber dann ist sie immer noch völlig unbedienbar. Und also ich glaube nicht, dass jemand, der heute mit Computern arbeitet, wirklich ein großes Interesse daran hat. Ja, Monkey Island kann ich ja noch verstehen, aber halt da, ich weiß nicht, was da teilweise diese Anwendung auf dem N900 und sowas, die irgendwie funktionieren, wo ich aber, also ich konnte die nicht bedienen, ohne erstmal im Internet nachzugucken, was muss ich überhaupt machen, um da irgendwie was, um meinen Charakter zu bewegen. Und dann habe ich den Ausknopf nicht gefunden. Das, naja. Also da, ich fand die Erfahrung eher frustrierend, auch wenn das Installieren völlig trivial war aus diesem App-Store-ähnlichen, wie heißt das da, Paketmanager.
Da machst du doch einfach Kill-9.
Richtig, genau. Aber ich habe mal halt
mich gefragt, jeder.
Wie wäre es denn eigentlich so als Anwender?
Genau.
Ich glaube, wenn man den Ausknopf einmal kurz drückt und dann kann man, da kann man irgendwie Anwendung abschießen machen, aber ich finde ja schon den Ausknopf nicht, insofern bin ich da manchmal doch auch vielleicht Anwender.
Ja.
Und bei manchen Spielen funktioniert dann Q, bei anderen Steuerung C und bei wieder anderen Steuerung Backspace und manchmal ist das Gefühl gar nichts.
Ja,
genau. Tja.
Also nicht ich nur lange rumdrücken.
Ja, und also ich glaube, prinzipiell Anwendungen attraktiv zum Kaufen, zum Downloaden ist eine tolle Sache, aber es müssen auch brauchbare Anwendungen sein. Und ich weiß gerade, also die müssen irgendwo herkommen.
Also ich würde für Spiele auch was bezahlen, wenn das jetzt nicht teurer, also
ich müsste so das Apple-Modell, dass es 1 Euro kostet.
Ja, von mir aus auch 2, 3, 4, 5 oder 6 oder 7. Also halt bloß nicht mehr als die CD im Laden.
Ja.
Ja.
Klar. Also es gibt ja die Theorie, das heißt nicht, dass ich jetzt teile, aber dass Entwickler natürlich deswegen auch jetzt nicht so viele Anwendungen für Linux machen, also kommerzielle Entwickler, also gerade Spiele zum Beispiel, weil genau diese Dinge einfach so ein bisschen schwierig sind. Also dann, also die sind halt auch nicht gewöhnt irgendwie unter Windows. Hast du halt irgendwie so einen, dann machst du in deinem Whistle irgendwas, irgendwie hier, keine Ahnung, Package oder dann ist halt irgendwie fertig. Und da unter Linux hast du halt das Problem in verschiedenen Architekturen und 32, 64 Bit und Packages und keine Ahnung, was für komische Abhängigkeiten und das kennen die halt nicht. Und es ist schon, es gibt schon die Theorie, weiß nicht, ob die stimmt, aber dass wenn man das denen einfacher macht und vielleicht auch gleich so ein das Payment irgendwie hier so rundum sorglos Paket macht, dass sie dann eben kommen.
Ja, das wäre natürlich super und wenn dann so Sachen wie QML, was wirklich fast schon idiotensicher ist, wo Designer letzten Endes wirklich grafisch den Kram zusammenkleistern können und dann setzt sich nochmal jemand hin, der 2 Stunden lang die Logik programmiert oder so. Wenn man da diese ganz billigen iPhone-Anwendungen, wenn man sowas erstmal überhaupt ans Laufen bringt, dann entsteht sicher auch viel kreativer, schöner Unsinn.
Ja.
Also ich habe neulich mal wieder so ein iPhone angeguckt und mich eigentlich bei den Anwendungen immer nur gefragt, was soll das? Das ist halt so 5 Minuten Entertainment, was dann schon irgendwie auch lustig ist und was man vielleicht manchmal zwischendurch auch möchte. Einfach sowas angenehm Blödes, sage ich jetzt mal.
Ja, mein Gott, es gibt Casual Games, die man halt mal so schnell kaufen kann.
Genau.
Aber ich habe auf meinem iPhone auch so 2, 3, 4 Anwendungen, ohne die will ich halt nicht mehr leben. Und die wäre es halt auch cool, wenn es die überall anders gäbe.
Ja. Da bin ich ja nicht so verwöhnt bisher. Ich bin ja nicht iPhone-Besitzer im Gegensatz zu 2 anderen Anwesenden hier, die sich mal schnell schämen sollten.
Och, ich habe auch einen 900.
Ich bin, also, ich kaufe so gerne ein Linux-Phone, wenn es was Gutes gibt. Ja, und ich freue mich so sehr.
Wir freuen uns alle auf Migo. Wir wollen endlich Migo-Phones.
Ich will echt ein richtig tolles Nokia-Telefon.
Also ich meine, mein Vertrag läuft demnächst auch ab. Ich muss bis Juli, brauche ich ein neues Telefon.
Echt? Bei mir ist auch Juli.
Ja. Ja,
also ich bin dann auch mal. Ich werde mir dann mal so im Juni hier mal anschauen, was hier so.
Viel Spaß beim Shoppen, ihr beiden. Ja.
Ich glaube, wir gehen dann mal zusammen shoppen. Ja, klar, ich hab mir, das Telefon kam ja, also das 3G kam ja irgendwie im Juli raus und das habe ich mir kurz dann am ersten Tag natürlich geshoppt. Hm. Und das läuft jetzt bald ab. 2 Jahre, Knebelvertrag.
Ja.
Jetzt brauche ich was Neues und ich will kein iPhone mehr. Also, das steht schon fest. Ja. Also, wenn da jetzt. Ja, also da müsste Apple schon was ganz Verrücktes rausbringen, dass ich das unbedingt haben will. Aber ich will halt auch kein Android, weil ich will halt auch nicht Google. Ja,
ich finde schon, die neuen Android-Telefone sind schon ganz,
gut. Die sind gut. Ich will aber halt kein Google.
Ja, klar.
Ich will nicht meine ganzen Daten bei Google haben und ich will mich auch nicht ewig drum kümmern müssen, dass das auch mit was anderem synkt außer Google.
Das ist
Da kann ich dann halt auch ein Apple-Gerät kaufen. Und da kann ich dann, gut.
Also ja, klar. Ja, genau. Ich meine, so geht es uns ja allen. Also
wir wollen Migo.
Genau, richtig. Macht mal hin.
Schnell.
Bis Sommer.
Bis Juli.
Genau. Ja.
Aber
nochmal dieses Thema Spiele, nochmal ein bisschen drauf rumzureiten. Das ist halt wirklich so, finde ich, so der letzte Punkt, der bei Linux noch so fehlt. Also ich meine, ich habe daheim auf meinem Rechner habe ich eine Windows-Partition, die benutze ich nur zum Spielen. Und ich spiele noch nicht mal besonders viel, also so, keine Ahnung, einmal im Monat. Aber das mache ich dann schon ganz gern. Und dann habe ich da irgendwie so eine komische Trial von Windows 7, die jetzt irgendwie nicht mehr richtig läuft, weil es mir das jetzt sagt, ich muss es jetzt kaufen. Und das habe ich wirklich ausschließlich, um irgendwie, keine Ahnung, Unreal Tournament und noch irgendwie, keine Ahnung, für irgendwas anderes Lustiges zu spielen. Und wenn das alles mal richtig vernünftig portiert wäre, Unreal Tournament läuft theoretisch also halb irgendwie unter Linux, aber nicht so wirklich, wenn das echt portiert wäre, das wäre ein Riesenfortschritt. Das würde ich super finden.
Ja, hier kommt noch gerade die Frage, was ist denn eigentlich mit Kopierschutz?
Ich meine, da gibt es Mechanismen und die laufen auch alle unter Linux. Warum nicht? Also, ich meine, wer sich proprietäre Software kauft und damit glücklich ist, so what? Also ich habe kein Problem damit und ich habe auch kein Problem damit, ein kommerzielles Spiel zu kaufen und das zu spielen. Ich hatte auch ganz lang dieses CD-GA, um mal ein paar Spiele zu spielen, aber das ist ja irgendwann mal von Wine weggeforkt worden. Mhm. Aber nachdem die auch nicht so richtig offen sind und mal ihr Zeug wieder zurückportieren, habe ich das jetzt gekündigt.
Aber das hat funktioniert. Brauchbar?
Es funktioniert jetzt immer weniger. So. Also vor 2 Jahren hat das richtig gut funktioniert oder in Anführungsstrichen richtig gut. Mittlerweile hinken sie halt dem Wine-Projekt hinterher und und es wird halt, sind halt unterschiedliche Lizenzen und die kommen nicht miteinander klar.
Ja.
Da laufen halt die meisten Kopierschutzsachen drin in dem CD-GA, was
die Segurom-Cracks gleich Freihaus so ungefähr.
Nee, die haben da richtige Lizenzen von den, dass die Kopierschütze da funktionieren irgendwie. Frag mich nicht genau.
Schwarze Magie,
okay. Schwarze Magie, hey, ich meine, das haben die, halt, auch entwickelt, aber die Firma hat sich jetzt auch eher irgendwie auf Macs gestürzt, habe ich so das Gefühl. Von daher, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, ja, es wäre schon gut, wenn es irgendwas gäbe, wo sich das mit auch auf Linux verteilen lässt, also Spiele. Irgendwie.
Und halt auch bitte End-User-tauglich.
Ja.
Also echt so
einfach. Ich meine, es gibt ja auch so Installer-mäßig auf Linux. Also ich meine, wenn ich mir so ein Borland-Gedöns-Studio installiere, was zwar auch nur auf Eclipse aufsetzt, aber so what, dann läuft da auch so ein Installer durch. Oder es gibt auch andere Sachen, die mit einem Installer durchlaufen. Es ist ja nicht so, als gäbe es sowas nicht. Ja?
Das ist eigentlich gar nicht, ich finde das eher abtönend, so ein Installer.
Ja, ich finde es auch, aber
was interessant wäre, so Paketmanager, die einfach bedienbar sind, was zum Beispiel jetzt, also für Enduser wiederum. Ich will auf keinen Fall jetzt meine Abtools oder Yum und wie das RPM-Zeug heißt loswerden, sondern als Alternative zusätzlich eine brauchbare GUI, die, ob das jetzt browserbasiert ist oder halt wie beim N900 so eine Anwendung, wo man einfach reingehen kann und da sind Bildchen drin und ja, man genau. kann sich angucken, ah, das Bild sieht gut aus, das klicke ich jetzt an, das starte ich mal. Irgendwie sowas, genau. Und das einfach ein bisschen zugänglicher noch. Auch wenn es halt jetzt irgendwelche grafischen Frontends gibt, die sind einfach nicht sexy. Die sind unter Linux bisher meistens so halt eine graue Anwendung, wo kein Bild drin ist. Und ja, also wenn da noch mehr passiert, ich glaube, dass die Ubuntu-Leute teilweise sowas irgendwie am Machen sind.
Die wollen was machen für die nächste Ubuntu-Version, was so ein bisschen mit Screenshots und so arbeitet. Genau, habe ich es noch nicht gesehen, aber...
Ja.
Aber so Dinge, dass du halt sehen kannst, dass es irgendwie bewerten kannst, die Anwendungen auch. Dass
so blöd das klingt, kommentieren. Ein Icon und so, das macht eine Menge aus.
Oder auch, ich bin ja so ein ewiger so ein Community-Fan, also, dass du halt so sehen kannst, wenn es irgendjemand mal im Freundeskreis eine neue Anwendung installiert hat und denkst so, Mensch, hier, die kenne ich ja noch gar nicht, schaue ich mir gleich mal an, dass man so Dinge sich gegenseitig empfehlen kann. Ich finde es schon, also ich, wenn ich so die Yast-Liste da mir so anschaue, das ist echt, aber ich glaube irgendwie besser geworden. Früher haben die ja wirklich ernsthaft jedes Paket aufgelistet, also auch irgendwelche komischen Libraries, die ich ja nicht einfach mal so installiere, die sind halt Dependencies, aber das sage ich, ach, probiere ich mal die neue Lib-Sexy meinst du, mal gucken, ob was anders aussieht. Ja. Also das ist irgendwie echt albern.
Das schockt natürlich auf dem Telefon hier, der Installer zeigt einem nicht mal mehr die Sachen, die nicht an der Oberfläche sind, an. Das heißt, ich sehe gar nicht, dass ich irgendwelche Bibliotheken updaten kann.
Kriegst doch mit ein paar Klicks raus.
Bei wichtigen Updates, aber du kriegst keine, wenn...
Du kannst auf Optionen gehen und siehst, was er mit installiert.
Schon, die Abhängigkeiten. Aber wenn ich eine neuere Version von einer Bibliothek zur Verfügung steht, die ich aber nicht unbedingt brauche, gibt es manchmal Situationen, wo ich das auf der Shell machen kann. Aber es bringt mir auch keinen Gewinn im Allgemeinen.
Ja. Braucht aber ein normaler User halt auch wieder nicht.
Richtig. insofern ist es ja interessant, man muss sich da vielleicht einfach ein bisschen von weglösen, von dem fine-grained Control, was wir da halt über unsere Systeme haben einfach.
Kannst ja immer noch so ein More, so ein Export-Button kannst du ja noch hinmachen, aber in normalen User, wenn der jetzt irgendwie ein Spiel installiert, dann muss er daneben stehen, dass das Spiel jetzt halt irgendwie 5 Megabyte groß ist. Und ob 4 davon jetzt Libraries sind oder nicht, ist dem ja egal. Also das braucht dann halt einfach ein bisschen Platz zum Runterladen, aber ob das jetzt irgendwie, ja.
Ja, und ich finde es durchaus auch eine eigentlich gute Sache, aber es ist was mir dann so aufgefallen ist, wie... Also ich denke, insofern sind die Telefone jetzt auch eine spannende Chance für Linux, weil die das Ganze ein bisschen umkrempeln und jetzt solche Sachen auf einmal auch allgemein super wichtig werden, da der App-Manager mit Store oder auch nicht. Und das Ganze ist einfach anders als das, wie ich klassisch meinen Debian hier zum Beispiel verwalte. Und ich glaube, das ist für viele Leute angenehm.
Neben Ubuntu, was ihr schon gesagt habt, was jetzt auch so eine Art App Store irgendwie kriegen soll, gibt es ja auch auf anderen Systemen sowas schon relativ lang, also auf diesen Xandros oder früher Lin-Dingsbums-System, dieses Click and Run. Und dann gibt es ja auch noch so Sachen wie Click oder sowas auf, wo man auch nur anklicken muss und es installiert sich was oder so ein bisschen auch das, was bei OpenSUSE mit diesem One-Click-Install geht, auch nur anklicken und der macht irgendwie alles fast magisch im Hintergrund. Also ich meine, da gibt's ja eigentlich schon so Systeme, die das können. Ist halt die Frage, ob wir noch mehr davon brauchen.
Brauchen wir jetzt auch noch dieses... Distributionsübergreifend sein und funktionieren irgendwie. Ja. Keine Ahnung, wie weit so, dieses Klick ist und
so. Das ist irgendwie so auf halber. Das ist einfach so. Also, das sind alles gute Sachen, aber ich glaube, es ist erst die halbe Miete. Ja. Also, das Klick zum Beispiel ist ja. Jetzt weiß ich leider den Namen von diesem Filesystem nicht, aber das verwendet irgendwie so ein Overlay-Filesystem. Das funktioniert irgendwie so, dass ich das wie so ein Disk-Image mir runterlade und dann wird es gemountet und zwar über mein normales Filesystem oben drüber. Das heißt, es kann dann quasi irgendwelche Libraries irgendwo einblenden, die dann irgendwie da sind für die Applikation, aber nicht wirklich. Und dann kann ich das starten und dann tut das auch. Aber wenn ich das dann wieder unmounted habe, dann ist es halt wieder weg. Und wenn ich dann erstmal irgendwie 20 so Anwendungen übereinander gemountet habe, dann weiß ich auch nicht mehr, ob das dann noch funktioniert. Also weil, ja, ich glaube, das ist eher so vom Konzept her so für Trial gedacht. Ich klicke drauf, kann es benutzen und dann ist es auch ganz schnell wieder weg, hinterlässt auch keine Reste, hat auch kein großes Sicherheitsrisiko.
Aber andererseits ist das ja auch eigentlich, was man für diese ganzen, ich sag mal, Entertainment-Spiele, die man nur 5 Minuten spielt, will. Mhm. Diese iPhone-artigen Apps, also da war ich echt ein bisschen verwundert, wie schrottig die eigentlich alle sind. Die sehen alle gut aus, bestehen aus 3 Bildschirmen und ich kann einen Knopf drücken.
Du kannst halt Geld damit machen.
Ja, es ist also.
Guck dir mal an, wie viele Leute im Internet so komische Flash-Spiele spielen.
Ja, faszinierend.
Das ist ja totale, also das ist ja total beliebt. Ja. Also so irgendwie hier, ich schieße irgendwas ab.
Ja, ich sehe das immer in Vorlesungen, ja. Vor mir die Leute, die das spielen, und da denke ich auch mal, oh Gott. Ja, sowas, was man mit StarCraft, aus StarCraft-Zeiten irgendwie kennt, dass die irgendwelche Ballerspiele da spielen oder Tower Defense oder was auch immer, ja. Und das spielen die in der Vorlesung die ganze Zeit. Da denke ich auch immer, okay. Faszinierend.
Also das ist durchaus beliebt, also auch wenn ich sowas irgendwie nicht mache, aber
ja.
So, weiß nicht. So wie Winter in Summer Games früher.
Oh ja, so, Winter und Summer Games, ja.
Und Olympic Games, was gab es noch alles?
Ja. Was ist das? Das klingt nach Sport. Da bin ich voll außen vor.
Nein, das waren halt irgendwelche komischen Sportsimulationen, also ja, was weiß ich, irgendwie hier.
Skifahren und sowas.
Doch. Ja, Skifahren.
Skifahren genau. Habe ich mal gemacht, das war super.
Also was wie 100 Meter Lauf, was im Wesentlichen daraus besteht,
ja, möglichst drücken,
schnell
drücken,
links und rechts zu drücken.
Ja.
Wo das halt auch nicht so den, intellektuellen Background erfordert. Aha. Das ist total beliebt bei den Leuten.
Ja, da steuern wir ja jetzt wieder hin mit der hitverdächtigen Grafik auf Telefonen und allem. Also
kommt alles wieder.
Ja.
History is repeating itself.
Tja, das ist doch schön, da muss man das Spiel beim Portieren nicht mal irgendwie bessere Grafik oder so, sondern 800 mal 480 oder was die jetzt gerade haben. Das ist eine gute Auflösung, die ging auch damals schon mehr oder weniger.
Ich glaube, der Punkt ist, möglichst ohne Nachdenken.
Mhm. Casual Games.
Gut, aber ich glaube nicht, dass das ist vielleicht eine Sparte, die nett ist, aber viele Leute werden ja auch was Anspruchsvolleres wollen und das wäre halt interessant, ob das dann auch ein Ziel für so einen App Store ist, echte Anwendungen, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, zur Verfügung zu stellen. Ich rutsche immer ins Englische hier, das ist ganz schlimm. Providen. Oder ob das nach wie vor jetzt sozusagen dem Paketmanager, der vorsichtiger mit Anwendungen umgeht, vorbehalten bleibt. Denn da habe ich das ja eher garantiert, dass Updates vernünftig kommen und dass das Ganze rund läuft. Das habe ich bei so einem App-Store-mäßigen Sache, da ist, gut, da bin ich aber auch vielleicht einfach zu misstrauisch. Da würde ich sagen, vielleicht funktioniert das nicht so gut, dass meine Einstellungen und so erhalten bleiben. Und
tja, das sind doch alles große Probleme, klar. Aber das Größte ist fast noch, denke ich, das Security-Problem. Also
ja. Also, großer Punkt, da haben wir auch schon mal drüber geredet.
Genau, also der Moment, wo halt einfach die Distributionen irgendwie das Monopol auf das Packagen haben und es die Hauptrepository unter Kontrolle hat, dann kann man denen natürlich irgendwie vertrauen, dass da jetzt nicht irgendwelche Trojaner drin sind. Klar, wenn du irgendwelche fremden Personal Repositories einbindest, dann kann das natürlich passieren, aber dann kannst du dem User auch sagen, selbst schuld. Ist er natürlich nicht, weil er weiß, also kann es ja überhaupt gar nicht überprüfen, deswegen finde ich nicht, dass der User schuld ist, aber das ist halt so ein Problem. Ne?
Ja, das hast du halt bei komplett geschlossenen Plattformen nicht, dieses Problem. Das ist das Einzige, was Apple einigermaßen unter Kontrolle hat.
Ja, das ist halt Vor- und Nachteil von dieser einen Sache. Ne?
Ja. Mhm. Halt, dass kriegt Apple den Quellcode eigentlich?
Nee.
Nicht?
Nee, die machen
Aber die machen halt einige Tests dagegen.
Ja, aber von Binary.
Teilweise auch automatische Tests, wo sie halt schon rauskriegen. Ich meine, Disimplizieren, die Disassemblen ging auch schon lange, also können die das auch irgendwie.
Ja.
Ja, das ich habe mich nur nie mit dem Apple-Zeug beschäftigt.
Das ist ja auch noch so richtig crappy. Also bei Android ist es ja noch so richtig, ist es ja so richtig gesandboxed, die Anwendung.
Aha.
Und auf dem iPhone ja nicht. Und deswegen gibt es ja dieses Thema mit diesen Public und Private APIs. Also du kannst ja einfach alles aufrufen, also gegen alles linken, wie das halt nochmal so ist. Und aber Apple hat dann halt so eine Liste, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Ja. Also, und dann ist das dann irgendwie überprüft. Die starten das dann und schauen sich dann halt so an, was es dann an Systemcalls denn da so macht. Das ist natürlich irgendwie technisch total Schrott. Aber naja.
Mhm. Ich meine, ja, das Problem, wenn wir sicher immer haben und zur Zeit muss es halt irgendwie der User machen oder er kann halt bestimmte Sachen einfach nicht installieren. Dann gibt es halt nur den. Und ich meine, es ist immerhin noch besser als bei Windows. Da gibt es außer die Updates, installiert da ja jeder User, was er fleißig so von sich meint, installieren zu können. Und das ist ja bei Linux zumindest, weil man halt Repositories benutzt und nicht irgendwie von jeder Quelle was runterlädt, schon mal ein bisschen. Aber klar, da haben wir in einer der letzten Sendungen auch schon mal ausführlich drüber geredet, können wir eventuell auch nochmal verlinken. Ansonsten, wenn man KDE benutzt, hat man ja auch schon so eine Art App Store eigentlich integriert. Dieses get Hot New Stuff. Hat sich den bescheuerten Namen eigentlich ausgedacht, Leute?
Das ist eine gute Frage. Der kommt aus der KDE 2 Zeit?
Ja, das schon.
War Tuckert. Auf jeden Fall. Ah ja, ja.
Steinigt ihn.
Naja, ja, es ist natürlich, hat diesen typischen Linux-Name.
Er hat trotz diesem Namen ein Recht zu leben, genau.
Genau, und er hat auch irgendwie, also Tuckert sowieso. Aber nee, also der Name hat natürlich den Vorteil, ich will ihn gar nicht groß verteidigen, er ist ein bisschen bescheuert, aber man weiß, was es ist.
Wenn man KDE kennt, weiß man vielleicht, was es ist, ja.
Ja, es macht halt das, was es sagt.
Ich krieg
Hot New Stuff.
Ich krieg neue Scheiße.
Neue Scheiße,
neuen Shit.
Und das ist natürlich, um das kurz ein bisschen zu korrigieren, was du gesagt hast, das wird momentan nicht für Applikationen benutzt.
Also, naja, es gibt halt die Plasma-Sachen da zum Beispiel. Und ja, ich finde, Widgets. Das ist nicht so weit davon weg.
Stimmt. Und natürlich irgendwie Plugins theoretisch und sowas. Aber jetzt nicht wirklich ein Spiel.
Ja,
es
noch nicht.
Kann es noch kommen. Es ist natürlich ein Plasma, das hast du schon recht. Ja,
und das sind ja schon richtige kleine
und
Programme.
Genau. Amrock-Skripte sind ja auch so eine Sache. Und da gab es ja auch diese Sicherheitsdiskussion. Das ist natürlich, also Amrock lässt die Skripte letzten Endes praktisch alles machen. Die können Dateien auf dem System löschen, wenn sie lustig sind. Und da ist jetzt natürlich, können wir alle gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen. Du bist schuld, weil du lässt dies zu und du bist schuld, weil da wird nicht richtig kontrolliert. Und ja, also ich fände es mal interessant zu untersuchen, ob da nicht eine Möglichkeit wäre, so ein Web of Trust GPG-mäßig aufzubauen, wo dann ich persönlich für mein Paket zuständig bin und das irgendwie... wenn ich den Quellcode schreibe und das Programm, dann signiere ich das halt. Und wenn jetzt zum Beispiel Ingo angibt, dass er mir vertraut oder sowas, wenn wir unsere Schlüssel mal ausgetauscht haben und jetzt jemand, der Ingo kennt, wiederum dann sieht, okay, Ingo sagt, das ist vermutlich okay, dann könnte man so vielleicht so eine gewisse Infrastruktur, die eine gewisse Sicherheit gibt, aufbauen. Ja.
Das ist einzig.
Also, aber das ist halt wieder auch nichts für Enduser.
Naja, man kann das schon gut machen.
Wenn man sieht hier, das ist von den 500 Core KDE-Entwicklern signiert, so ungefähr, dann ist es was anderes, als wenn der ist ganz alleine. Ist natürlich eine echt interessante Sache.
Ach, man kann das, ob das machbar ist in der Praxis. Tori liegt und die werden halt über meine Distribution verteilt, die GPG-Keys, dann ist es ja genauso sicher.
Genau.
Wenn die meine Distribution dem vertraut, dann...
Das wäre natürlich so eine Möglichkeit. Ich meine, Debian hat ja ihre Keyring-Pakete.
Ja, das gibt es bei SUSE,
SUSE auch. Da bin ich einfach nicht up-to-date.
Ja, ja, aber nur weil das Paket jetzt irgendwie signiert ist oder es da irgendeinen Key gibt, macht es ja noch nicht sicherer. Also wenn ich jetzt auf so ein YMP klicke, was bei mir dann Repository einträgt, natürlich werde ich dann noch gefragt, so kenne ich nicht, bist du sicher? Ja klar, bin ich sicher. Key importieren? Ja klar, natürlich, weil sonst tut es ja nicht. Das macht es ja nicht irgendwie, das macht es nicht so viel besser.
Das stimmt natürlich, es bietet also, so eine theoretische Sicherheitsmöglichkeit, aber in der Praxis ist die Frage, ob nicht jeder wie gewohnt auch im Web einfach okay klickt.
Klar, wir werden alle okay klicken, weil sonst tut es ja nicht.
Ja.
Und
Wizard
also,
immer weiter drücken.
Ist eine Frage, ist eine Frage an der Stelle. Also so ein Web of Trust, glaube ich, ist so eigentlich schon die einzige Möglichkeit, wie man sowas lösen kann. Aber das muss dann richtig visualisiert werden in irgendeiner GUI, App Store, sonst wie GUI. Dass dann eben irgendwie dasteht, hier, das ist jetzt hier ein Approved-Paket und das ist so ein Trust-Level irgendwie anzeigt und bestimmte Pakete unter einem bestimmten Trust-Level vielleicht automatisch gar nicht gleich ausgefiltert werden. Muss man mal sehen. Aber das muss irgendwie visualisiert werden. Ich glaube einfach nur hier, Key ist von foo at irgendwas, importieren ja, ist irgendwie, das ist es irgendwie nicht.
Ja.
Ansonsten ist natürlich auch noch die zweite Möglichkeit, die es gibt, in irgendeiner Form von mit Sandboxing zu arbeiten. Also wir haben bei Plasma ja hier so eine spezielle JavaScript-API, die halt keine System-Calls erlaubt. Also die halt da so ein bisschen theoretisch.
Ja.
Also die halt quasi, also.
Da wäre ich, also das JavaScript, das stimmt, die API ist weg gesandboxed, aber man kann zum Beispiel im Desktop-File, also das ist die Datei, die beschreibt, was für ein Programm das ist und wie es heißt, also dass es in dem Fall ein Skript ist, das für Plasma geschrieben ist und so weiter. Da kann man zum Beispiel angeben, dass man Zugriff auf das Dateisystem haben möchte und solche Sachen. Also es gibt da so Mechanismen, aber die werden im Moment noch gar nicht getestet. Das Huch, ja, da kam gerade irgendwas ins
in den Kopfhörer. Ja. Wir werden abgehört. Nee, wir sind doch auf Sendung, Moment.
Naja, wie dem auch sei, da kann man momentan auch durchaus auf das Dateisystem zugreifen. Und auch wenn die Skripte einigermaßen gesandboxed sind, ist es so, dass man Plasma zum Absturz damit immer noch bringen kann, wenn man sich geschickt anstellt. Das ist mir also auch schon passiert. Also perfekt ist das definitiv noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Also, aber da ist echt die Praxis noch nicht so weit wie die Theorie. Mal wieder. Ja.
Gut, dann versuchen, also das Thema können wir eh nicht erschöpfend behandeln. Versuchen wir das mal abzuschließen und sagen, da ist noch viel zu tun und ja, alles bleibt spannend. Wir müssen mal gucken, was wir daraus machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal über zu den Picks. Was habt ihr denn so mitgebracht? Was ist euch denn so aufgefallen die letzte Woche? Habt ihr irgendwas Tolles erlebt? Was Tolles erlebt?
Ja, ich weiß ja nicht, wie das hier so Tradition
ist. Du kannst, such dir irgendwas raus sag einfach, das war toll. Und
ja, ich habe hier gerade so ein Projekt, was mir gewissermaßen am Herzen liegt, so ein bisschen. Das habe ich Sonntag gestartet. Ja, also Sonntag, da hatte ich ein paar Leute, die mich besucht haben nachmittags und davor habe ich gerade noch sowas abgeschickt. Und zwar habe ich schon vor einer Weile mit den Leuten, die das KDE-Forum betreiben, mich ein bisschen besprochen und die haben sowas, was sie Classroom, also es ist jetzt leider wieder KDE-lastig, dieses Projekt Classroom gestartet. Und das sind eigentlich immer so Mini-Kurse-Tutorials, wo man versucht, Leute neugierig zu machen und in die Community reinzubringen, dass die an KDE arbeiten. Und bisher waren das Sachen wie Screenshots oder auch so Screencasts machen, kleine Videos, wie macht man dies und jenes oder das Wiki ergänzen mit irgendwelchen, also userbase.kde.org ist eine Wiki, wo für Benutzerhilfe erstellt wird und das zu ergänzen und ähnliche Projekte. Und das ist jetzt dieser erste Classroom, den ich jetzt mache, der tatsächlich sich mit dem Thema Programmieren für und mit KDE ein bisschen beschäftigt. Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, das wurde bestimmt schon hunderte Mal gemacht und ist eine erprobte Sache. Insofern betrete ich da gerade ein bisschen Neuland. Ich habe am Sonntag also reingepostet hier, was die was man so ein bisschen können sollte. Also ich wollte schon Leute, die ein bisschen C++ können und aber noch nicht unbedingt diese KDE-Infrastruktur so schon total komplett kennen. Und jetzt war die Aufgabe eigentlich, sich eine Anwendung auszusuchen und von Get Hot New Stuff, da sind wir wieder beim Thema, also dieses Download-Framework, wo man sich Aktualisierungen und neue für ich sag mal Bildschirmhintergründe und
kleine Programme,
andere aufregende Sachen, genau, Plasma-Programmchen, Vokabeldateien für einen Vokabeltrainer und alles Mögliche kann man sich da halt runterladen, sehr bequem aus der Anwendung selbst heraus. Und da das mit KDE 4.4 ziemlich aktualisiert wurde, Server-Side-Search, also dass man zum Beispiel Sachen, die auf dem Server liegen, tatsächlich suchen kann, endlich mal. Früher hat das Ding immer nur die ersten 50 oder die ersten 100 angezeigt. Und solche Sachen, da war jetzt die Idee mal zu gucken, ob nicht Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, relativ einfach dazu kommen, an KDE rumzuschrauben und zum Beispiel halt dieses Portieren vornehmen, was eigentlich letzten Endes eine Änderung von so 10 Zeilen Quellcode ist. Nicht die Welt, da gibt es ein Tutorial, was ich geschrieben habe auf TechBase und also TechBaseKDE.org ist eine Seite für Entwickler, so wie dieses Userbase für User ist. Und da kann man halt relativ einfach jetzt eine Anwendung portieren und man braucht aber halt erstmal den Quellcode, da muss man das ganze Ding bauen, was natürlich auch eine gewisse Herausforderung ist. Wie kompiliere ich überhaupt eine Anwendung, was brauche ich dazu? Und ja, jetzt ist das so ein Experiment, es haben sich 9 Leute innerhalb vom ersten Tag gemeldet, was mir schon mehr als genug war eigentlich. Ich hatte so 1 bis 5 reingeschrieben, aber habe dann gesagt, na gut, wir probieren es halt. Am Montag hatten die ersten 2 Leute das Ganze dann sozusagen fertig schon mal, also eine Anwendung portiert. Das waren dann halt Leute, die einfach schon KDE seit geraumer Zeit aus den Quellen selbst kompilieren, aber dieses Entwicklungs-, diesen Schritt, dass man tatsächlich endlich mal Quellcode verändert, das hatten die halt bisher noch nicht gemacht und jetzt bin ich echt gespannt, wie das weitergeht, was andere Leute machen. Das ist wirklich gerade ganz am Anfang. Und es sind viele neugierige Leute, die gesagt haben, sie wollten schon immer mal jetzt irgendwie an KDE rumprogrammieren und wussten aber nicht was. Und das war jetzt so eine kleine, in sich abgeschlossene Aufgabe. Da, ja, mal sehen, was passiert da noch. Und ich werde dann halt in so 2 Wochen sicher auch mal bloggen, wie das Ganze gelaufen ist. Und hoffe, dass wir damit neue Leute auch ins Projekt ziehen, natürlich.
Die Classrooms, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo man das findet, wenn man da mitmachen will.
Das ist eine gute Frage. Also du musst auf forum.kde.org gehen und da ist das gleich ganz zu Anfang. Da steht Tutorials und Tipps, ist bei mir der 3. Punkt. Und darunter gibt es Classroom und wenn du jetzt in meinen reingucken willst, das ist direkt unter Active Courses. Da gibt es gerade 3 Stück und Get Hot New Stuff hat innerhalb von jetzt 4 Tagen 5 Seiten, was wohl recht viel ist. Andere Kurse hatten das nach 2 Wochen. Und genau, da gibt es halt noch irgendwie Translations und User-Based Editing. Also spannende Sachen, die sowohl für Leute, die eher technisch versiert sind, die ein bisschen C++ können oder sowas, sind und teilweise halt auch einfach Sachen, die jetzt wirklich für User sind, so zum Support. Ja.
Okay. Ich stelle diese Woche Yapref vor. Das ist eine kleine...
Wie schreibt sich denn das?
Ja, so wie man
spricht. Super Tool übrigens.
J-A-B-R-E-F.
Ja, habe ich auch schon benutzt.
Hast du auch schon benutzt?
Yapref.
Yapref.
Unter Windows. Jetzt werde ich gleich geschlagen, ja.
Ist halt ein Java-Tool, also Cross-Plattform kann man also überall verwenden und man kann es dafür benutzen,
um sieht BIP auch überall furchtbar aus.
Furchtbar aus, ja. Tolle UI.
Nicht jede
nicht abschrecken lassen.
Java-Anwendung.
Ja. Trotzdem gutes Programm.
Um seine BIP-Tech-Sachen zu verwalten, also wenn man mit LaTeX arbeitet und ein größeres Verzeichnis an Quellen sich sortieren und bearbeiten will und vielleicht auch mehrere Projekte mit demselben BibTeX-File bearbeitet, dann kann man da seine ganzen Sachen eintragen und dann kann man in seinem LaTeX-Dokument sagen, hier nimm mal das File, was mir dieses Yapref erzeugt hat und dann sage ich halt nur noch, an der Stelle habe ich den zitiert und an der Stelle habe ich das und der Rest macht LaTeX ja automatisch. Und um diese Sortierung und um diese ganzen Sachen einzugeben, kann man diese Java-Applikation Yapref verwenden. Ich habe nichts Besseres gefunden.
Ja, ist doch ein cooles Ding. Und du kannst ja auch zum Beispiel PDFs da drin verlinken. Das heißt, wenn du das Paper, auf das du dich beziehst, auf der Festplatte hast, kannst du es aus Yapref direkt aufmachen.
Ah ja, okay. Das habe ich noch nie benutzt, aber gut.
Mir wurde es auch nur gezeigt. Ich war mal zu faul dazu, das zu verlinken.
Okay.
Aber
ja, da gibt's auch
für Leute, die wirklich mit viel Papern arbeiten, ist das echt eine gute Sache, ja.
Ja. Genau, da kann man auch lauter Zusatzinformationen dann eingeben und es gibt auch verschiedene Kategorien. Was ist es, ein Buch? Ist es eine Seite, auf die ich verweise? Ist es ein Artikel? Dann fragt er auch andere Sachen ab. gleich, die man eingeben muss und dann wird das im LaTeX-Dokument richtig eingebunden und erzeugt. Mhm. Ja, das ist mein Tipp für diese Woche, Japref.
Ja, ich habe da natürlich im Vergleich dazu nur eine ganz langweilige Mainstream-Anwendung. Und zwar, wenn man so ein KDE-Desktop benutzt, ist es in den letzten Jahren so ein bisschen, was den Browser angeht, so ein bisschen schwierig geworden, finde ich. Da gab es einmal natürlich den Conqueror, was ja der mitgelieferte KDE-Browser ist. Der hat so ein bisschen, also ich muss gleich ein bisschen relativieren, ich war irgendwie der weltgrößte Conqueror-Fan noch vor 5, 6, 7 Jahren.
Ich auch.
Du auch.
Jetzt ist es scheiße.
Genau, was irgendwie komisch ist, weil eigentlich hat sich das ja nicht verändert, weil das liegt ja daran, dass sich es nicht verändert hat. Nein, keine Ahnung, also die Rendering-Engine ist natürlich jetzt schon, also da haben ja Gecko und WebKit, haben da irgendwie hier, machen ja gigantische Fortschritte mit Performance und HTML5-Support und solchen Dingen. Und da hat KHTML so ein bisschen den Anschluss verloren, sage ich jetzt mal so. Und gleichzeitig ist die GUI, Conqueror ist ja die Anwendung, die irgendwie alles macht, ist so ein bisschen, hat halt auch Knöpfe für alles. Meine Begeisterung für Conqueror hat ein bisschen nachgelassen in letzter Zeit, muss ich sagen. Dann gibt es natürlich so Anwendungen wie Firefox, die sind natürlich total toll, gibt es irgendwie standardkompatibel, weitestgehend und performant und so, und sind aber natürlich jetzt keine KDE-Anwendungen, sind so ein bisschen, fühlen sich so ein bisschen fremd an. Gibt es natürlich bei OpenSUSE da weitgehende Anpassungen, dass es dann vom Theme und von Icons und von OpenDialog und solchen Dingen sich so einfügt, aber ist natürlich trotzdem nicht wirklich nativ, das merkt man auch. Und Firefox hat da so ein bisschen Nachteile, also hat ja dann auch, je nachdem welche Extension man benutzt, einen sehr hohen RAM-Bedarf und ist ja manchmal
vor
so ein bisschen...
Vor allem, wenn man böses Flash benutzt.
Genau. Ja, aber ich glaube nicht nur Flash, also ich glaube auch sonst nimmt sich sehr viel RAM. Ja, und da bin ich, muss ich sagen, habe ich seit einigen Monaten, jetzt verfolge ich die Entwicklung von einem neuen Projekt, das heißt Reconk. Das ist ein Browser, das ist also eine reine KDE-Anwendung, also es ist komplett, fügt sich perfekt ein, hat auch inzwischen auch Support für alles, was man so unter KDE kennt, wie Wallet, also Passwort speichern und Formularvervollständigung und diese ganzen Dinge. Und verwendet eben, also hat dadurch auch eine sehr schöne GUI, wie ich finde. Also so ein bisschen an die ganzen modernen Browser wie Chrome auch angelehnt, also sehr, sehr einfach gehalten, aber hat eigentlich das, was man so braucht, hat auch so hübsche Previews bei den Tabs und solchen Dingen und verwendet eben WebKit als Rendering-Engine. Also es ist von daher total schnell und kompatibel mit allen aktuellen Web 2.0-Seiten und ist ein echt guter Browser. Also
ja,
finde ich super.
Hab den auch schon öfter mal verwendet. Mhm. Ist auch in den meisten Distributionen mit drin mittlerweile. Also in Arch Linux, in OpenSUSE habe ich es gesehen und auch installiert. Und ja.
Ist noch so ein bisschen unter Heavy schnell. Development. Also irgendwie stabil ist irgendwie 0.3, die noch nicht so alle Features hat. 0.4 ist noch nicht ganz fertig. Kann man die Entwicklerversion benutzen. Ist dann halt noch so halbfertig. Hm. Also ist noch ein bisschen, ist alles noch in Bewegung. Aber wird halt eben aktiv weiterentwickelt. Das ist, was man für einen Conqueror ja auch nicht behaupten kann.
Spannende Sachen. Ich habe es eine ganze Weile nicht angeguckt, aber ich werde es jetzt mal wieder bauen, glaube ich.
Ja. Finde ich gut.
Okay. Dann können wir vielleicht da gleich ein bisschen anschließen. Und zwar bei den Veranstaltungen habe ich eine Sache von der GTUC, von der, wie war das, Google Toolkit User Group, Neckar Alb. Da gibt es einen
Google Groups offline.
Ja, ja. Es gibt offline Google Groups, mittlerweile ziemlich viele. Und unter anderem auch diese eine, und da gibt es wohl jetzt ein Battle, also eine Challenge, einen Kampf, irgendeine Ausschreibung, und zwar geht es darum, Chrome-Extensions, Google Chrome ist ja auch so ein Browser, hat man vielleicht schon mal gehört, zu entwickeln, und da kann man, das gibt es jetzt hier an der HDM, am 5. März 2010 ist das hier, da können sich Teams zusammenfinden und das beste Team gewinnt ein Nexus One.
Oh, wow.
Jeder aus dem Team gewinnt.
Das gibt es doch gar nicht in Deutschland.
Ja, dann gibt es das halt
ist
dann schon.
Geschmuggelt worden.
Das weiß ich nicht. Vielleicht stellt das auch Google. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, wie das läuft. Gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch, ich habe gesehen, also wie gesagt, hier.
Telefone haben, Leute. Haltet euch ran.
Aber
was hast du irgendwie so JavaScript-Zeugs?
Chrome-Extensions? Keine Ahnung.
Ich dachte so HTML-JavaScript-Mix. Aber okay.
Also Ich weiß nur, es gibt einen Nexus One und man muss die beste Chrome-Extension entwickeln. Das gibt es auch in mehreren anderen deutschen Städten. Man kann mal auf die Seite, die wir verlinkt haben, klicken. Gibt es wohl auch in Karlsruhe, Berlin, Frankfurt, Münster, Nürnberg, irgendwelche anderen Sachen gibt es da auch. Aber hier gibt es auf jeden Fall ein Nexus One oder mehrere Nexus Ones, wie auch immer die Mehrzahl davon ist, zu gewinnen.
Recon-Plugin-Wettbewerb.
Ja, wäre besser, ne?
Das war gar nicht so schwer zu bauen. Es ist fertig und sieht gut aus, ja.
Kleines Teil.
Genau, was ich total verblüffend bei Recon finde, um zurückzukommen, wie klein das Ganze ist. Also es ist ja wirklich irgendwie bei mir, das baut bei mir daheim in, weiß ich nicht, in ungefähr einer Minute. Weil es halt die ganzen Systemkomponenten einfach nur zusammenfügt. Das ist echt ganz faszinierend.
Ja, und das hat tatsächlich meine Conqueror-Bookmarks. Okay, ich bin begeistert.
Ja, das waren so die Sachen, die mir vorher gefehlt haben. Auch Passwortintegration und sowas. Aber wenn das jetzt alles geht, kann man es echt mal öfter benutzen. Startet halt schon auch schon wesentlich schneller als ein Conqueror oder so ein Opera oder so ein Firefox oder so.
Ja. Oh, jetzt habe ich vom Thema abgelenkt.
Ja, wir waren bei Veranstaltungen. Ansonsten gibt es noch die CeBIT, die bald ist. Da rotiere ich gerade noch so ein bisschen hin und her und wir sind beim Planen und wir senden ja von dort. 2. bis 6. März kommt vorbei in Halle 2. Stand weiß ich gerade nicht auswendig, Univention Stand. Da findet er uns und von dort senden wir. Dann gibt es die Chemnitzer Linux-Tage, 13. und 14. März und kurz danach darauf auch den 9. Augsburger Linux-Infotag am 27.03. an der Hochschule Augsburg. Auch da einfach vorbeikommen, wenn ihr lustig seid. Auch da gibt es ein paar Leute von uns zu finden. Okay, und dann hast du noch eine Veranstaltung. Achso,
ja, wer am nächsten Samstag Langeweile hat und zufällig in Nürnberg ist, da gibt es sicher eine Menge Leute.
Da gibt es auch ein Barcamp im Bürgen.
Stimmt, genau. Falls man da auch sowieso wer ist. Im Barcamp oder in Nürnberg oder irgendwo ist. Nächste Woche ist in Nürnberg bei den OpenSUSE-Leuten Tokamak 4. Das ist ein Plasma-Sprint, wo sich so um die 25 Leute treffen werden, um halt am KDE-Desktop selbst an Plasma rumzuschrauben und auch an KWin, dem Window-Manager, und Oxygen so ein bisschen. Und da ist Samstag der Public Visitor Day oder sowas. Also es sind alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Es wird Vorträge von den Entwicklern geben. Und ja, wie genau die Modalitäten sind, weiß ich gar nicht so genau. Aber es ist auf Aaron Segos Blog angekündigt. Und gut, die SUSE in Nürnberg zu finden, ist sicher nicht so schwer. Da kann man sicher im Zweifelsfalle im IRC kurz fragen oder so, wer da Interesse hat.
Ja, da gibt es auch eine offizielle Webseite im Wiki dazu. Also zu dem Tokamak. Also da ist auch Anreise und sowas ist da alles beschrieben. Und es ist, wie schon gesagt, es ist eigentlich eine ganze Woche Entwicklermeeting, aber an diesem einen Tag ist wirklich jeder aufgerufen. Also muss man auch keine Scheu haben. Einfach vorbeikommen, ein bisschen diskutieren mit den Leuten vielleicht, wenn man irgendwie Feedback hat, wenn man einfach mal jemanden kennenlernen will, wenn man vielleicht auch ein bisschen vorhat, vielleicht Zukunft mitzumachen. Es läuft ja momentan auch so ein Plasma-Entwickler-Contest ja auch. Also wenn man da zum Beispiel irgendwie mitmachen möchte, kann man vorbeikommen, kann man gleich mit den Entwicklern sprechen. Wenn man irgendwelche Fragen hat, kann man sich Dinge zeigen lassen. Jeder ist herzlich willkommen. Kommt einfach vorbei.
Gut, dann kommen wir jetzt mal von den großen, abstrakten Dingen.
Und Frederik und ich sind auch da.
Frederik, okay, ihr seid beide da.
Wir sind beide da.
Ich nicht. Ich bin woanders. Ich bin am Samstag in Hamburg und am Sonntag in Essen.
Wow.
Okay.
Ja. Ich mache mal wieder ein paar Weltreisen, habe ich gedacht. Alles im Namen des Linux und der CeBIT und so. Viel zu tun. Aber kommen wir jetzt mal.
Nicht langweilig.
Es wird definitiv nicht langweilig. Ich weiß nicht, seid ihr auf der CeBIT? Kommt ihr vielleicht vorbei?
Ich habe es eher nicht geplant. Ich war ursprünglich zur gleichen Zeit zu einer anderen Konferenz, die in Nigeria stattfinden sollte, eingeladen.
Diese Konferenz die ist, nicht mehr, oder?
Ist allerdings verschoben worden.
Ach so.
Ich hatte zum Glück noch keinen Flug. Das Ganze wird jetzt also erst im April stattfinden. Allerdings hat auch KDE dieses Jahr gar keinen Stand bei der CeBIT. Und insofern werde ich wahrscheinlich eher nicht da sein.
Also bei mir ist auch noch nicht sicher. Also was ist, es gibt ja also das K-Office-Projekt hat einen Stand. Mhm. Und da findet man natürlich auch ganz viele KDE-Leute, die da rumhängen, aber natürlich kein richtiger KDE-Stand. Und ich bin noch nicht ganz sicher. Ich bin einfach sehr viel unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich da auch noch, ob ich mir das auch noch antue.
Aber ich bin da auch nur so auf der Durchreise. Ich bin auch vorher in Berlin und habe gedacht, so, dann nehmen wir mal schnell die CeBIT mit, weil die liegt zwischen Berlin und Stuttgart, liegt die genau.
Ja, und also die CeBIT ist sicher irgendwie interessant, aber es sind auch viele Leute, die einfach Kugelschreiber sammeln da und ob man da die großen Firmenkontakte jetzt aufbauen möchte, ist natürlich jedem selbst überlassen. Also ich bevorzuge da eher die kleinen Free-Software-Events, ob das Linux-Tag oder Frostcon oder was auch immer gerade so ansteht.
Ja. Und ihr könnt ja auch am Radio oder am eurem neuartigen Rundfunksgerät, Empfangsgeräten, was weiß ich, bleiben, Handys, Computer, und uns zu hören, wir laden ja auch ein paar Entwickler und ein paar Leute ein und besprechen mit denen mal die aktuellen Themen. Gut, dann haben wir heute quasi so als letzten Punkt nämlich noch was man richtig anfassen kann auch so. So, wir hatten ja heute viele Sachen, die vielleicht mal irgendwann sich in irgendwelchen Handys materialisieren oder Software oder so. Wir haben noch ein Buch, eine Buchbesprechung von Roman Hanhardt und zwar das Ubuntu 9.11 Buch.
19.
Du kennst dich wieder aus hier.
Nee, ich lese hier einfach hier. Ich schaue die ganze Zeit, ob du auch richtig
ob ich auch Agenda richtig folgst. Ablese. Ja, ja, okay. Siehst du, 9.11. Warum 9.11? 9.11.
Nee. 9.11.
Okay. Deswegen vielleicht. Ja. Na gut.
Grüezi miteinander, da ist der Roman Hanhardt wieder einmal bei Radio Tux zu hören, mindestens außerhalb des Ubuntu-Wochenrückblicks. Ja, die Redaktion von Radio Tux hat vor ein paar Tagen ein Buch bekommen, und zwar vom Verlag Edison Wesley. Der Titel heißt Ubuntu 9.10 Karmic Koala und das Buch ist untertitelt mit Das Einsteigerbuch. Verfasst hat es Michael Kofler, eine sehr bekannte Größe im Bereich der Autorenschaft und Titeln über Open Source Software. Das Buch ist in der Open Source Library erschienen. Es hat eine leichte Maschinenbindung, also es sind keine festen Buchdeckel vorhanden. Das Buch lässt sich auch entsprechend dehnen. Wir kennen das, es ist etwa die gleiche Bindung wie ein Taschenbuch. Bei knapp 460 Seiten ist das denn auch vollkommen ausreichend. Michael Kofler hat meiner Meinung nach ein sehr gutes Buch geschrieben, das zugeschnitten ist auf Einsteiger, die von Windows herkommen. Es erscheint zwar demnächst die nächste Ubuntu-Version, nämlich 10.04. Wir erwarten die Größenordnung Ende April 2010. Die aktuelle Version, die im Moment auch vertrieben wird, ist Ubuntu 9.10 und davon handelt auch dieses Buch. Dem Titel liegt eine DVD und eine CD bei, darauf befinden sich die aktuellen Versionen von Ubuntu und Kubuntu in der 32- und 64-Bit-Version. Das Buch beginnt mit einer kleinen Einleitung zu Linux und erklärt dann die Distribution Ubuntu sowie deren Derivate. Es ist tatsächlich als Einsteigerbuch zu lesen, zumal sehr oft der Vergleich zu Windows benutzt wird, um einen Vorgang zu erklären. Die Installationsarten kommen zur Sprache, natürlich auch die Live-CD mit der wichtigen Erwähnung der USB-Stick-Alternative. In diesem Kapitel liest man denn auch etwas über die Hardware und selbstverständlich auch über die Festplattenpartitionierung. Ubuntu kommt ja im Normalfall dem einsteigenden Nutzer sehr stark entgegen. Die Partitionierung ist recht einfach zu handhaben. Aber auch die sogenannte WUBI-Installation wird besprochen. Damit lässt sich ein Ubuntu direkt ab einer Windows-Installation als zusätzliche bootfähige Linux-Distribution installieren. Danach folgen einige Kapitel zum Einrichten des Systems, Netzwerkverbindungen, Drucker und so weiter werden besprochen. Die Informationen sind in einem leichten und verständlichen Deutsch niedergeschrieben. Fremdworte werden bloß dort benutzt, wo sie sinnreich zum Einsatz kommen. Typisch Michael Kofler eben. In diesem Buch werden die wichtigsten Anwendungen besprochen und teilweise recht tief behandelt. Ein Neueinsteiger wird also alle Informationen finden, um Ubuntu auf seinem Rechner betreiben zu können und damit die wichtigsten Anwendungen wie Browser, Text- und Tabellenbearbeitungsprogramme, Mails, Sound- und Videoabspiel bzw. Bearbeitung sowie Grafikbearbeitung nutzen zu können. Wie bei allen Themen und vielen Büchern braucht es allenfalls weiterreichende Informationen, um noch etwas tiefer in die Materie zu stürzen. Wer unter Ubuntu oder Linux im Allgemeinen weiterhin ausgewählte Windows-Programme ausführen möchte, findet in diesem Buch auch die wichtigsten Informationen dazu. Es wird nämlich Wine besprochen, aber auch Crossover kommt zu Wort. Und natürlich darf in unserer heutigen Zeit die Ubuntu Netbook Remix-Version nicht fehlen. Die Netbooks erleben ja eine richtige Blüte und so ist dieses Thema sicherlich angebracht. Dann folgen die Informationen zu KDE, welche in fast jedem Buch komischerweise immer etwas verstiefkindet werden. Ich nutze KDE nicht, aber ich finde es im Sinn einer mannigfaltigen Auswahl immer schade, dass KDE bei Ubuntu in der hinterletzten Reihe steht. Selbst LXDE für Ubuntu oder XFCE für Xubuntu werden besser gepflegt. Ich denke, da dürfte Canonical noch etwas mehr im Bereich von KDE investieren. Im fünften Teil gibt es dann noch einige Informationen für Ubuntu Fortgeschrittene. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was dieser Teil hier verloren hat, denn das Buch ist ganz klar zugeschnitten auf Einsteiger, die von Windows herkommen. Wer etwas mehr oder tiefere Informationen über Ubuntu oder Linux im Allgemeinen erfahren möchte, der dürfte wahrscheinlich ein anderes Buch beschaffen und eben nicht ein Einsteigertitel. Aber um zurückzukommen auf diesen fünften Teil, es werden dort Themen behandelt wie Paketverwaltung, Benutzerverwaltung, die Pflege im Allgemeinen des Systems, aber auch die Verschlüsselung und das Dateisystem sowie das Netzwerk kommt zur Sprache. Das Einsteigerbuch für Ubuntu 9.10 verspricht meiner Meinung nach genau das, was es für einen Einsteiger braucht. Einfache, klare Informationen und Anweisungen oder Anleitungen, wie ein Neueinsteiger ein Ubuntu-System einsatzbereit machen kann.
Ja, vielen Dank, Roman. Wir haben ja auch vor kurzem ein anderes Buch aus dem Edison Wesley Verlag verlost, dreimal, den auch von Michael Kofler und nochmal vielen Dank an alle, die eingesendet haben. Es war eine enorme Reaktion. Wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen oder E-Mails bekommen und die glücklichen Gewinner sind benachrichtigt worden. Also, wenn ihr nicht dabei wart, dann schade. Ich hoffe mal. Es tut mir auch leid. Also, ich hätte gern jedem ein Buch gegeben. Es waren wirklich ein paar super Kommentare dabei, auch ein paar kritische Sachen. Wir werden uns die natürlich zu Herzen nehmen. Ein paar wussten wir auch schon und versuchen, das in Zukunft sowohl an der Webseite als auch im Programm besser zu machen. Und ja, das nächste Gewinnspiel kommt sicher und ich hoffe mal, ihr macht dann wieder mit und habt dann nächstes Mal mehr Glück. Ich habe in diesem Zusammenhang auch wieder einen kleinen Tipp für die Kommandozeile. Ich muss ja so quasi würfeln, wer denn jetzt gewinnt. Ui. Und habe da random benutzt. Das ist auch mal wieder so. Oh, was kann ich eigentlich auf der Kommandozeile eigentlich machen?
Sehr Echo. Abgefahren,
genau, Echo, Echo random und dann kommt da dann auch eine Zufallszahl raus. Man kann dann auch sagen, in welchem Bereich die ungefähr liegen muss. Und dann, das war also mein Dev U-Random war wahrscheinlich dann Dev Random. Dev, ich glaube, es ist Echo Dollar. Echo hier Prozent. Nee, wie, ja, genau, das da. Ja, das, was du gerade hattest. Dollar. Wie heißt das? Dollar. Random?
So Geld und so.
Random?
Ui. Das ist ja aufregend.
Bei dir kommt da keine Zahl.
Wenn du sagst,
kommt da bei dir eine Zahl?
Ja.
Aber bei ihm kommt keine.
Alles Uppercase, das ist Random?
Ah, alles, genau. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Random Uppercase, ja, groß geschrieben. Ah, genau. Cool.
Du musst mal auch nicht irgendwie initialisieren, erst so wie andere. Nee.
Das war dann mein Zufallsgenerator. Man kann dann, wenn man, wenn man irgendwie Prozent irgendwas dahinter Frau schreibt, dann Ingo auch sagen, wie. Was? Frau keinem Ingo?
Das okay, na.
Ja. Also wieder ein Tipp für die Kommandozeile, wenn ihr mal eine Zufallszahl braucht, wenn ihr mal auch ein Gewinnspiel veranstaltet und eure Kommandozeile die goldene Fee spielen lassen wollt, dann nehmt doch einfach mal die Kommandozeile her und macht Echo Dollar Random, Random groß geschrieben.
Ja, und bist du sicher, dass die einzelnen Zahlen da gleich wahrscheinlich sind und so?
Und hast du es auch überprüft?
Ja, habe ich ganz...
Wollen wir doch nochmal die schriftliche Ausarbeitung sehen nächstes Mal.
Schriftliche Ausarbeitung. Ja, also mein Rechner war voll mit Entropie und es ging. War
richtig gut. Total voll.
Randvoll bis oben, ja, genau. Ich habe da oben die Entropie reingekippt und dann ist mein Death Random richtig gleich gut verteilt gewesen.
Ist es irgendwie von 0 bis 32.000 oder so, kann das sein?
Naja, okay, jetzt haben wir hier die spannende Situation. Ingo philosophiert über Zufallszahlen, Frank tippt in seiner Shell rum.
Ja.
In der Hoffnung, noch eine größere Zufallszahl zu entdecken.
Ja. Es scheint irgendwie nur 2 hoch 7 zu sein.
Tja.
Quatsch. 2 hoch 15. Ja. 2 hoch 15.
Wenn du das sagst, also da kann man auch mehr machen. 42 ist sowieso die Antwort, genau, die kam gerade im Chat. gut. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Also wenn ihr auch mal so eine Verlosung macht, ist das vielleicht ganz sinnvoll. Wie gesagt, man kann das auch noch einschränken. Man kann dann auch sagen, ich brauche so nur einen bestimmten Bereich, weil bis 32.000 oder was hast du da, 26.000, das bringt mir natürlich nichts. Also jede E-Mail, die bei uns reinkommt, kommt ja in so ein Ticketing-System und hat da hinten dann eine Nummer dran. Und über Random und die Nummer habe ich dann zugeordnet, wer hier heute gewinnt.
Ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, wie du irgendwie hier, keine Ahnung, 10 Kandidaten hast mit den Nummern 1 bis 10 und jetzt hier Echo Random 5 Milliarden Mal aufrufst, bis endlich mal irgendwas zwischen 1 und 10
rauskommt. Nee, wie sie gesagt, du kannst es auch noch einschränken. Du kannst auch sagen, du hast nur 10, dann gib mir eine Zufallszahl bis 10. Also kannst du machen. Musst du dann halt in Klammern machen und dann musst du ein Prozent rummachen und dann geht das schon. Prozent 20 oder so und dann gibt er dir nur Zufallszahlen von 0 bis 19.
Ja, das ist ja einfach Modulo dann, oder?
Ja, und sowas.
Naja, sprechen wir mal nicht über Verteilung und schnell über zum nächsten Thema.
Schnell, wir haben gar kein Thema mehr. Das war eigentlich das Letzte.
Der Kaffee ist auch aus und Kuchen ist nur noch ein bisschen da.
Kuchen essen wir jetzt noch auf. Ja, so. Ich meine, wir könnten noch sagen, dass der OpenSUSE Build Service 1.7 raus ist, aber ich habe mir den jetzt auch nicht angeguckt.
Ist der eigentlich, also gibt es eigentlich irgendjemand, der das sich runterlädt und bei sich daheim dann irgendwie aufsetzt?
Ich kenne niemanden, aber
nee.
Novell.
Ich habe mal den Client benutzt.
Ja, aber das ist ja hier der richtige Build-Service. Ja, ja.
Das ist der richtige Build-Service, den man zu Hause bei sich installieren kann.
Ja.
Hat selbst Novell über ihren Twitter verbreitet, dass das rausgekommen ist, habe ich gesehen.
Okay.
Kann man sich runterladen, kann man bei sich installieren. Wenn man das dann will.
Cool.
Spannende Sache.
Jetzt gibt es hier noch
gutes Tool durchaus und ist auch komplett GPL oder wie ist das mit dem?
Egal,
ich glaube schon, da wir alle nicht so.
Ich finde es halt super, wenn es andere betreiben und ich kann es benutzen.
Genau,
ich
finde
es halt dufte, aber.
Und es nicht mein eigener Server ist oder meine eigene Serverfarm.
Genau.
Gut, das.
Jetzt haben wir hier noch was über EC-Karten, aber das haben wir übersprungen,
ne? Wollt ihr darüber reden?
Tesafilm?
Ja,
das hat mir neulich jemand erzählt. Ich habe das jetzt nicht gelesen. Ach, du warst das,
ja. Tesafilm drüber kleben, ja.
Ich habe kein Gedächtnis, da war das gestern, was?
Ja. Exakt.
Alles klar.
Neulich irgendjemand.
Gestern,
Ja, da haben wir das eingeschränkt.
Dann haben wir das jetzt mit diesen Mengen auch noch gleich erklärt. Große Menge, kleine Menge.
Haben wir da schon drüber geruntet? Weil das natürlich schon.
Was ist diese MVC? Oder wie MV, wie heißt
das? Nee, über Tesafilm.
Tesafilm ist toll. Du meinst, dass man die Karte einfach überkleben kann, richtig, und er dann den Fallback auf den Magnetstreifen,
richtig, genau, macht. Richtig. Kinder, ja, lest es alle zu Hause nach und macht's auch mal. Oder auch nicht. Nee, nicht,
ja, zu Hause, ich mein, nachmachen. Bringt ja nichts, aber der Hack ist viel besser. Also irgendwelche Wissenschaftler. Ach so, ist noch was anderes? Ja, ja, irgendwelche Wissenschaftler im Vereinigten Königreich haben irgendwie diese ihr System zumindest gehackt, was sehr ähnlich zu dem deutschen ist. Und natürlich sagen die Deutschen, sagen jetzt wieder, naja, unser System ist ganz anders, ist wahrscheinlich irgendwo ein, aha, Bit anders oder so. Aber die haben es auf jeden Fall so gemacht, dass sie irgendwas vor die Karte legen, also nicht nur einen Klebestreifen, sondern irgendwas anderes, und der sagt automatisch, hey, die PIN war richtig.
Cool.
Also so ein Lesegerät fragt diesen Chip, hey, die PIN, richtig? Und dieses kleine Plättchen vor der Karte sagt dann, ja.
Wunderbar. Ja, aber richtig. Wie mache ich das dann im Supermarkt und im Geldautomat? Ja,
jetzt vielleicht noch nicht, aber die Dinger werden sicher irgendwann so, dass das, ja, auch geht.
Brauchst du eine Sonderausgabe von deiner EC-Karte?
Das ist dann wahrscheinlich so wie ein Klebestreifen drüber kleben. Mhm. Kann ja sein, dass es demnächst dann so ein kleines
zum drüber kleben gibt. Zu bestellen? Okay.
Nee, gibt's noch nicht, also, aber
Computer, ach, im Tesa drin.
Ja, zum, ja, Beispiel. Wo ist das Problem? Gibt's bestimmt irgendwann.
Ja, gibt alles.
Ja. Ja, und bis dahin
deshalb gibt es ja jetzt auch bald Handybezahlsysteme, aber das ist ein Thema für eine spätere Sendung.
Ja, Handybezahlsysteme und Near-Field Communication machen wir irgendwann mal.
Near-Field Communication?
Ja.
Nahe am Feld.
Was, nahe am Feld?
Ja, Near-Field. Near-Field. Nahe am Feld.
Ja.
Ja.
Du bist ja hier auch in einem Feld, in einem kosmischen, ach so, Feld.
Ach, in dem,
spürst du das Feld?
Ach, du meinst die Mondstrahlen.
Die Mondstrahlen.
Und die Sonnenflecken.
Ja. Ja. Ich spüre die jede Nacht. Vor allem die Sonnenflecken. Nachts.
Okay.
Jetzt wird's albern.
Es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen.
Themen gehen aus.
Ja, also das haben wir behandelt, und diesen Mediaserver weiß ich nicht. Sagt mir jetzt nichts. Kenne ich nicht. Habe ich nicht eingetragen. Weiß ich nicht, wer das war.
Keine Ahnung.
Und die anderen Sachen, ja, dieses OpenStreetMap müssen wir nächste Woche machen, ebenso, oder wann anders, ebenso mal dieses Backup. Irgendjemand soll sich dieses Online-Storage-Com mal angucken. Da haben wir auch gerade nicht die richtigen Experten vor Ort, machen wir auch irgendwann mal anders. Okay, dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frank und Frederik, dass ihr da wart.
Ja, danke für die Einladung. Kommt gerne. Endlich mal geschafft, hierher, ja, zu kommen. Ja.
Gerne öfter vorbeikommen, wenn du noch so lange da bist.
Ja, mal schauen, was sich so ergibt.
Dann können wir auch mal über andere Themen noch ausführlich reden. Obwohl, wir hatten noch diese eine Hörermail.
Oh.
Sollen wir die noch kurz besprechen?
Was denn für eine Habt Hörermail? Ihr
die? Ich habe euch doch letztens eine Mail geschickt.
Echt?
Ich habe euch eine Mail geschickt.
Ja, dazu gibt es ja Spamfilter, nicht?
Dafür,
ja,
gibt es, genau, Spamfilter. Ihr filtert nicht aus.
Ups. Jetzt hat er es gemerkt.
So. weil da hat ein Hörer so spezifische KDE-Fragen gestellt.
Ah, doch.
Ach, ja, natürlich.
Und wollte sich nicht an jemand anders wenden, sondern an seine kompetenten Partner, das Radio Tux. Und da ich hier gerade mal irgendwelche KDE-Leute rumsitzen habe, habe ich gedacht, dann können wir das noch kurz machen. Also so eine Frage hätte ich auch selber beantworten können. Ne? Wie kannst du in deinem Mailprogramm nicht nach Ingo suchen?
Doch, aber naja, frag nicht.
Kennst du zu viele Ingos?
Nee.
Ich habe es leider auch nicht.
Ich weiß nicht, wieso ist das denn? Ich habe hier deine andere Mail hier zum App Store.
Aber ja, die App Store, und darunter.
Ist das damit drin?
Ja, ja.
So, deshalb finde ich das nicht.
Ganz unten.
Okay, drin. ja, hier. Ja, wir können ja, oder willst du die Fragen? Oder
ich habe die Fragen halt auch gerade nicht.
Also, hier, Fragen sind folgende. Erstens. Warum finde ich im Kontextmenü eines Bildes keinen Eintrag, um das Bild direkt als Hintergrund einzusetzen? Ingo, du wolltest was beantworten, oder?
Das wollte ich, glaube ich, nicht beantworten. Das
wolltest du nicht beantworten. Freiwillige vor.
Weiß auch keiner.
Also ich würde jetzt mal so ganz aus dem Blauen heraus sagen, das Ding ist halt, wir haben die virtuellen Desktops und Plasma, und das ist gar nicht so einfach zu sagen, wo das jetzt genau hin soll. Was man machen kann, ist ein Bild per Drag-and-Drop auf den Desktop ziehen, auf dem man es haben möchte. Und dann wird man gefragt, ob man es als Bilderrahmen haben möchte oder als Hintergrundbild.
Okay, das muss man auch wissen,
glaube ich. Ich hoffe jetzt, ich lüge nicht. Ich sollte es vielleicht mal kurz ausprobieren.
Nee, das ist so.
Das ist so, sagt ihr? Okay. Ja. Warte mal, ich habe bestimmt irgendwo in meinem Home-Verzeichnis hier ein Bild.
Ich habe gerade schon gesucht. Und
Picture Frame oder
auch? Geht nicht.
Ja. Geht zumindest nicht in KDE 4.4.
Okay, also dann habe ich doch gerade gelogen. Es sollte gehen.
Das habe ich aber irgendwo gelesen, dass es so geht.
In KDE 4.4 auch noch.
Also man sieht, wir kennen auch nicht alle Features und Tweaks. Ich gucke ja meinen Desktop auch nicht so oft an, um ehrlich zu sein. Also immer
aber man kann sich davor. Neue Bilder per Get Hot New Stuff.
Get some
new holy shit.
Tja.
Genau, weil so mache ich das ja immer mit Get Hot New Stuff, deswegen weiß ich das nicht.
Ja. Also es gibt, und wie lege ich jetzt, wie kriege ich jetzt?
Also rechtsklick auf den Desktop und da kannst du entweder halt aus den, da kannst du sogar verschiedene Arten von Desktop-Hintergrund dir auswählen. Ob du normales Bild willst, eine Slideshow oder Fraktale, gibt es hier Bilder, die sich dem aktuellen Wetter anpassen. Oder halt, also genau, wenn man jetzt das normale Bild oder auf Englisch hier Image ausgesucht hat, dann kann man aussuchen, welches Bild darunter, also rechtsklick auf den Desktop. Und da kann ich mir jetzt hier aus einer Liste von Bildern eins aussuchen oder auch eine Datei öffnen. Ganz problemlos eigentlich.
Ansonsten ist es natürlich schon eine gute Idee, das über ein Kontextmenü zu machen.
Früher mal.
Das ist also echt, das kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob es schon
kann man gleich mal als Bug Report oder Wish
wollte ich nämlich gerade sagen.
Bugs.kde.org.
Ich gerade genau,
Feature Request.
Einfach mal eintragen, falls es noch nicht gibt. Ansonsten ist sowas auch ganz oft ganz einfach. Also könnte es vielleicht auch so ein Junior-Job sein, wenn jemand mal so ein bisschen involviert werden möchte. Man kann da viel über irgendwelche Desktop-Files mit irgendwelchen Actions machen und vielleicht hat auch irgendwie Plasma da schon irgendein D-Bus-Interface, keine Ahnung. Klingt nach einer netten kleinen Aufgabe, wo man sich mal ein bisschen einbringen kann.
Ja, zumindest erstmal einen Bug-Report schreiben. Auf jeden Fall, wenn das nicht geht.
Jetzt haben wir gut drum herum geredet. Ich würde sagen, ich versuche mal die zweite Frage hier. Wir können ja hier irgendwie Punkte verteilen und wer am schnellsten ich schreit, der kriegt das größte Stück
Kuchen. Es war doch nicht drum herum geredet, es war einfach nur, wir haben keine Ahnung.
Also, so könnte man's auch nennen, hier die zweite Frage ist, warum finde ich im gesamten Kontrollzentrum keinen Bereich, wo ich die Arbeitsflächeneinstellung, zum Beispiel Desktop-Hintergrund, vornehmen kann? An den gelange ich nur über das Kontextmenü der Arbeitsfläche.
Und das geht jetzt, glaube ich, in KDE 4.4.
Echt? Okay, ich habe hier nur ein 4.3 gerade, Frank.
Ich habe ein 4.4 und da wurden einige Plasma-Settings tatsächlich in das Kontrollcenter rübergedingst. Mhm.
Das stimmt, da konnte ich zum Beispiel das Plasma-Theme nicht mehr ändern, wenn ich das recht entsinne. Genau. Aber das Hintergrundbild zum Beispiel, jetzt das wäre... Das ist nach wie vor in dem Kontextmenü vom Desktop, oder? Gibt es das inzwischen auch da? Nee,
stimmt. Also man kann hier den Workspace konfigurieren, aber man kann tatsächlich jetzt nicht das Hintergrundbild selbst. Das geht nur mit Rechtsklick, das ist wahr.
Ja. Ja. Da würde ich sagen, gibt es noch was zu tun für uns? Ich weiß auch nicht, wie ist das denn jetzt mit dem, ich habe jetzt verschiedene Hintergrundbilder je nach Desktop.
Ja, Desktop sind
die Teams. Das
ja,
auch das was sind, damit zu tun vielleicht?
Achso, nee, das ist nur der Teil.
Genau.
Also Sachen, die wir auch vielleicht mal fragen müssen, weil wir auch einfach da nicht so direkt drinstecken. Das Plasma ist zwar eine spannende Sache, aber man kann ja seine Finger nicht in allem haben, leider. Zumindest bei mir endet irgendwie immer der Tag irgendwann und die Freizeit. Ja, hier ist noch im Übrigen, scheint mir die Einteilung der Bereiche einer anderen Logik zu folgen als der eines normalen Anwenders. Arbeitsflächendesign-Details finden sich unter Erweitert anstelle im Erscheinungsbild oder Arbeitsfläche-Dialog. Warum?
Wissen wir auch nicht.
Na, es ist halt einfach das Problem, dass es natürlich immer verschiedene Herangehensweisen gibt, wie verschiedene Arten zu denken. Und da wurden immer wieder Dinge umsortiert, weil man denkt, dass es andersrum mehr Sinn macht, aber letztendlich ist der Punkt einfach der, dass es verschiedene Menschen gibt und es ist immer schwierig, sozusagen den optimalen Weg für alle zu finden und vielleicht müsste man einfach grundsätzlich manche Dinge von verschiedenen Wegen euch zugänglich machen, also das stimmt schon. Mhm. Einfach, dass man manche Dinge einfach im Kontextmenü vom Desktop und zusätzlich auch noch in System Settings hat, das ist natürlich schon ein guter Punkt. Wenn du in der Nähe von Nürnberg wohnst, komm doch am Samstag vorbei und diskutier das mit uns mal. Da waren nämlich gleich die Leute da, die es auch gleich kurz implementieren können.
Also da stellt man sich dann hinter die Entwickler und sagt, das will ich haben und das. Dieses.
Ja.
Und dann machen die das.
Vorausgesetzt, man bringt genügend Bier und Cookies mit, natürlich.
Oder Club Mate?
Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich kenne die Plasma-Hacker nicht so gut. Bestimmt, aber Bestechung funktioniert immer.
Nee, aber das ist wertvolles Feedback, sowas. Gut. Also einfach mal...
Ja, aber das ist halt, das ist wirklich die Sendung hier nicht der richtige Ansprechpartner. Das ist eigentlich was für die Plasma-Mailing-Liste oder wenn es Feature-Requests sind, genau, Forum oder halt bugs.kde.org, wo man auch Wünsche einreichen kann. Nicht nur Fehler.
Ja.
Okay.
Gut, dann...
Also ein Punkt, da können wir vielleicht sogar was sagen, warum überhaupt diese Aufteilung in allgemein und erweitert in zwei Tabs. Da ist die Idee eigentlich bei System Settings, dass alle wichtigen Sachen im ersten Tab sind und man den zweiten nie angucken muss, weil da halt so abgefahrene Sachen drin sind wie diese Nepomuk-Einstellungen und sowas. Und das ist eigentlich, ja, die Hoffnung war, glaube ich mal, alles, was komisch ist, in den zweiten Tab reinzuschieben. Ich stimme dazu, dass es vielleicht nicht immer ganz logisch ist und dass das, wie Frank schon sagte, einfach persönliche Präferenzen für den einen das ganz wichtig, dieses und jenes, was da drin ist, und für den anderen das nicht so. Irgendwie muss man sich halt entscheiden und genau, wir versuchen halt die Sachen, dass die erste Seite ordentlich aufgeräumt ist und gute Optionen bietet. So. Ja.
Ja.
Sind wir dann soweit durch, oder?
Sind wir durch mit der Sendung? Ja, also das, dann haben wir das,
ich
haben
hier
das
gerade auch noch gemacht. Oh, ganz kurz, ich noch ein paar Sekunden. Und dann habe ich hier interessantes Feedback von Daniel hier aus dem Chat.
Ah. Ja.
Haha.
Dann geht
jetzt
es. Kommt's.
Ja. Jetzt man kann tatsächlich Bilder mit Drag and Drop auf den Desktop ziehen. Man muss ja dazu die Widgets entsperren.
Hä?
Nee. Und dann wird man nämlich, und dann wird man
geht
nämlich,
das bei dir?
Ja.
Bei mir ging das nicht.
Und dann wird man nämlich
also
gefragt.
Also KDE 4.4 und entsperrte Widgets.
Ja. Man muss irgendwie hier Unlock Widgets machen oder wie auch immer das auf Deutsch heißt.
Wo muss man
das machen? Im rechten Menü, rechten Kontext, rechtklick Kontextmenü auf dem Desktop.
Also so, dass man die Plasmoide durch die Gegend ziehen kann, die Plasma-Applets.
Genau. Da gibt es halt Lock und Unlock. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, weil ich sie immer auf Englisch benutze. Ja,
Sperren,
ja. Und wenn man es dann ein Bild auf den Desktop zieht, wird man nämlich gefragt, möchtest du das Hintergrundbild haben, möchtest du als Picture Frame haben oder als Icon?
Mhm.
Das ist natürlich jetzt eigentlich ein bisschen blöd, dass es im anderen Modus nicht geht.
Ja. Zumindest müsste man dann eine Meldung kriegen. Willst du vielleicht entsperren und es dann hinzufügen oder so?
Ja.
Oder eine Meldung, warum ich es gerade nicht machen kann. Nur so ein durchgestrichenes Dingsbums zeigen ist halt blöd.
Ne?
Ja. Tja.
Ja.
Also,
blöd ist das. Blöd ist das. An der UI müsst ihr noch arbeiten, Leute.
Ja, ich finde ja, dass die UI insgesamt sich um einiges verbessert hat.
Ja.
Es gibt natürlich immer noch Punkte, auch mit denen ich ganz unglücklich bin, aber ja, wie gesagt, man kann auch nicht an allem gleichzeitig mischen. Ich denke, wer da Interesse hat, kann schon was bewegen. Man sollte halt zusehen, dass man nett ist erstmal beim Feedback geben und wer brauchbar freundlich und vernünftig mit Leuten redet, der kommt da schon auch normalerweise recht weit. So.
Gut. Dann jetzt aber jetzt wirklich Schluss, oder?
Genau.
Also ich meine, wir können uns ja noch weiter unterhalten und dann aber schon mal die Sendung Schluss machen.
Jo.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle.
Tschüss.
Ui, ui. Ciao.
Ciao. Und wie immer eine schöne Zeit. Genießt die letzten Tropfen Schnee. Ihr wisst ja.
Ich finde es gut, dass der Schnee jetzt tropft.
Gesagt. Echt, ich finde es schade.
Ist er bald weg.
Ich finde den Winter schön. Und der ist jetzt gleich weg. Naja, bis bald.